BOD Audio wünscht viel Vergnügen mit Das Papolupertal, ein federleichter Anfang. Eine Geschichte für ältere Jugendliche und junggebliebene Erwachsene. Von PC Nunes Monteiro und J. Roos. Gelesen von René Wagner. Erster Teil. Prolog. Ein federleichter Anfang ist der Beginn einer abenteuerlichen Reise durch unser Papolupertal. So viel kann ich euch jetzt schon sagen. Es ist eine Reise, an der ihr noch nie teilgenommen habt. Solltet ihr mich darauf begleiten wollen, lade ich euch herzlich dazu ein. Ich verspreche euch schon jetzt, dass sie ungewöhnlich und abenteuerlich werden wird. Gemeinsam werden wir an Orte gelangen, die ihr noch nie gesehen, ja, von denen ihr noch nicht einmal etwas gehört habt, außer vielleicht durch ein Wispern in euren Träumen. Auf unserer Reise werdet ihr hoffentlich erkennen, dass es nie ein Fehler sein kann, hinter die Dinge sehen zu wollen und dass man ein einmal gegebenes Wort nicht leichtfertig brechen sollte. Diese Reise wird nur durch eure eigene Vorstellungskraft begrenzt werden und wenn ihr euch offen auf die Geschehnisse darin einlasst, wird sie euch dabei vielleicht für immer ein kleines bisschen verändern. Ihr werdet dann einige Dinge hoffentlich etwas leichter nehmen und möglicherweise eure Sichtweise auf so manches verändern. Auf alle Fälle könnt ihr mit mir zusammen eine neue, wundersame Welt betreten, in der Verantwortung und Freundschaft nicht nur Worte sind und in der das Leben herrlich bunt ist. Wenn ihr mich also begleiten wollt, folgt mir nun federleicht zum Anfang. Euer noch unbekannter Begleiter und vielleicht schon bald euer Freund. Kapitel 1. Bruchstücke. Ich war da, aber wo war ich nur? Es war dunkel und ich konnte mich nicht richtig frei bewegen. Ich war schon einmal hier gewesen, aber wo hatte ich mich denn in der Zwischenzeit nur aufgehalten? Es war warm, es war feucht. Hatte ich jetzt nicht ein bisschen weniger Bewegungsfreiheit als zuvor? Und war es nicht auch ein wenig heller geworden? Weg. Es war mir schon wieder passiert, aber wie kam ich bloß immer wieder hierher zurück? Es wackelte, ich konnte Farben sehen, gemütliche Wärme hüllte mich ein. Hatte ich noch weniger Platz und war es nicht noch heller geworden als das letzte Mal? Ich fühlte nun, dass es gar nicht feucht war, sondern nass. Weg! Etwas stimmte nicht mit mir, es wiederholte sich alles. Aber warum konnte ich mich nur nicht mehr daran erinnern, wo ich zuvor gewesen war? Es wackelte nicht mehr, es war deutlich kühler geworden. Geräusche, die von woanders her kamen, ließen das, was mich umgab, leicht vibrieren. Weshalb war die Flüssigkeit, in der ich mich befand, erneut weniger geworden? Und hatte ich deshalb weniger Platz an diesem merkwürdigen Ort? Eine Stimme in mir sagte, dass ich gar keine Farben sehen konnte, sondern nur hell oder dunkel. Weg! Ich war mir plötzlich bewusst darüber, dass ich wieder zurück war. Dann musste ich wohl jetzt wach sein. Und war es weiterhin möglich, dass ich schlief, während ich weg war? Es wackelte abermals. Mir wurde erneut warm. Die Flüssigkeit war wiederum weniger geworden. Ich hatte abermals merklich weniger Platz. Weshalb erzählte mir die Stimme, die sich Instinkt nannte, ständig irgendwelche Sachen? Dieser Instinkt sagte mir, dass meine Augen juckten. Aber was waren Augen? Und was jucken? Schlaf. Ich war erneut wach. Dinge geschahen in meinem Kopf. Das seien Gedanken, meinte der Instinkt. Es war ganz so, als ob jeder Schlag meines Herzens mir neue davon in den Kopf pumpen würde. Es wackelte nicht mehr. Es war wieder kühler. Die Flüssigkeit war fast nicht mehr vorhanden. Ich hatte meine Augen geöffnet. Das Jucken hatte aufgehört. Mein Körper berührte überall die Wände, wie mir mein Instinkt erklärte. Er sagte mir auch, ich hätte Hunger. Aber was war Hunger? Waren das die Schmerzen, die ich in meinem Bauch verspürte? Schlaf. Mein Instinkt ließ mich den Hunger immer stärker fühlen. Warum sagte er mir dann nicht, was ich dagegen unternehmen sollte? Mir war wieder warm. Kratzgeräusche kamen von außen. Es wackelte mal wieder. Die Flüssigkeit war ganz verschwunden. Mein Körper drückte noch stärker gegen die Wände. Warum konnte mir mein Instinkt nicht endlich sagen, wie ich das Orchester in meinem Bauch zum Verstummen bringen könnte? Schlaf. Ich wachte von dem Orchester in meinem Bauch auf und fragte mich, warum mein Körper diesen ganzen Aufwand betrieb, nur damit mein Bauch schmerzte. Ich hatte kaum noch Platz zum Atmen, und das glatte Material, welches mich umgab, engte mich mittlerweile unangenehm ein. Die Temperatur war unterdessen so weit abgesunken, dass es ziemlich kalt zu werden begann. Aber wenigstens hatte das Wackeln aufgehört. Ich sollte dringend etwas essen, meldete sich mein Instinkt energisch zu Wort. So beschloss ich, etwas aus dieser merkwürdigen Wand herauszubrechen. Vielleicht wäre diese ja essbar. Selbst wenn sie mir nicht schmecken sollte oder es mir übel davon würde, in diesem Moment war mir alles egal. Ich hackte also kräftig in die Wand, brach mir dort mit lautem Knacken ein Stück heraus und kaute versuchsweise darauf herum. Sogleich spuckte ich es wieder aus, und weil ich keinen Platz mehr hier hatte, musste ich es auf mich selbst spucken. Es hatte fürchterlich geschmeckt, nach Dreck, wie mir mein Instinkt verriet. Das war bestimmt nicht zum Essen gedacht. Hart war es gewesen, und dazu hatte es ziemlich spitze Kanten gehabt. Nur gut, dass ich mich nicht daran verletzt hatte. Jetzt bemerkte ich, dass mein Hacken nicht ohne Folgen geblieben war. In der Wand hatte es ein kleines Loch hinterlassen, von dem sich feine Risse in alle Richtungen zogen, während durch die kleine Öffnung sehr helles Licht zu mir hineinschien. Was wohl hinter dieser Wand liegen mochte? Kurz entschlossen presste ich ein Auge gegen das Loch und hielt gespannt die Luft an. Das durch die Öffnung hereinfallende Licht blendete mich jedoch, und ich konnte rein gar nichts erkennen. Also atmete ich wieder aus. Gleichzeitig vernahm ich ein lautes Knacken. Wenige Augenblicke später fiel ich mit der gesamten Wand nach außen, wobei ich mich ein paar Mal überschlug. Alles, worauf ich fiel, zerbrach dadurch in unzählige kleine Stücke. Dann kam ich weich zum Liegen. Mich plagte zwar noch ein immer stärker werdender Hunger, aber wenigstens konnte ich wieder so tief atmen, wie ich wollte. Ich war frei.
Kapitel 2 Freiheit.
Ich lag auf meinem Bauch, auf irgendetwas Weichem. Es war etwas kühler als dort, wo ich mich vorher befunden hatte. Auch heller war es hier. Alles, was ich sah, war in ein warmes Licht getaucht. Ich stellte fest, dass ich immer noch auf meinem Schnabel lag und versuchte, ihn jetzt in die Höhe zu heben. Ein kleines Stück. Noch ein Stück. Schließlich schaffte ich es, meinen Kopf zu heben und sah ein paar Beine mit Krallen. Ich blickte etwas höher, höher und noch höher. Ein wunderschönes Gesicht mit sehr freundlichen Augen schaute mich warm an und sprach zu mir: »Hallo Blaukäppchen, da bist du ja. Du hast bestimmt einen Riesenhunger und sicherlich ist dir auch kalt.« Mein Instinkt teilte mir mit, dass dies meine Mama sei und dass dies ihr Geruch wäre. Sie roch toll. Während sie mit mir sprach, strich sie mir immer wieder beruhigend mit einem ihrer Flügel sanft über meinen Kopf. Ihr Körper strahlte eine angenehme Wärme ab, wodurch ich an meinen Krallen spürte, wie sich dort meine Haut ein wenig zu kräuseln begann. Ich stellte fest, dass ich dieses Gefühl des Kräuselns an meinen Krallen mochte. Heute weiß ich, dass dies durch Gefühle verursacht wird, durch große Gefühle wie Freude, Trauer, Erleichterung und auch Angst. Ich schaute an den Beinen meiner Mama vorbei und mein Instinkt teilte mir mit, dass der wackelnde Raum, in dem ich mich eben noch befunden hatte, ein Ei gewesen war. Jetzt wurde mir natürlich auch klar, warum dieser Raum so oft gewackelt hatte und es dann plötzlich darin so gemütlich warm geworden war. Mama hatte sich wohl genau in diesem Moment darauf gesetzt, um es mir innen wärmer zu machen. Ein wenig entfernt von meinem zerbrochenen Ei lagen noch weitere Eierschalen, und daneben hockten kleine Gestalten, die ein bisschen Ähnlichkeit mit mir hatten. Es waren Vögel, die nach Nahrung piepten, wie mir mein Instinkt verriet. Er meinte auch, dass dies eigentlich eine gute Idee wäre, also krächzte ich umgehend fröhlich in dem Chor der Hungernden mit. Geschwind eilte meine Mama zu einem Loch in der Behausung und kam direkt wieder zu uns zurück. In ihrem Schnabel trug sie für jeden von uns etwas zum Essen. Endlich! Wir bedankten uns alle laut piepend bei meiner Mama und schlangen die Nahrung hastig hinunter. Es dauerte jedoch nicht allzu lange, da bettelten wir schon wieder gemeinsam um mehr, verbunden mit leicht hysterischem Flügelschlagen, um unseren Wünschen auch den entsprechenden Nachdruck zu verleihen. Mama sammelte schnell mit ihrem Schnabel ein paar zerbrochene Eierschalen auf, die überall um uns herum verteilt lagen. Als sie keine weiteren Stücke mehr in ihrem Schnabel halten konnte, entschwand sie durch das Loch in der Wand. Was das wohl für ein Loch war, wo es wohl hinführen mochte, und ob Mama es dort in die Wand hineingepickt hatte? Meine Überlegungen wurden jäh unterbrochen, als sie mit köstlicher Nahrung zurückkam, mit der sie uns erneut fütterte. Sodann nahm sie wieder Eierschalen auf, flog erneut durch das Loch und kam wieder umgehend mit Nahrung zurück. Dies wiederholte sich eine geraume Zeit, bis unser Chor verstummte. Ein vereinzeltes, verhaltenes Piepen hatte unser lautes Schreien abgelöst und schließlich verstummte auch das. Während ich mein Essen verdaute, wie mein Instinkt mir verraten hatte, und mich dadurch eine leichte Müdigkeit beschlich, überlegte ich, wie riesig die Welt um mich herum doch sein müsse. Erst war ich im Ei gewesen, jetzt saß ich in dieser größeren Behausung, doch hinter dem Loch in der Wand schien es noch so viel mehr zu geben. Gemütlich an ein anderes Chormitglied gekuschelt, dämmerte ich langsam weg. Ich fühlte mich sicher, so wie auch zuvor in meinem Ei, weil ich wusste, dass meine Mama auch hier auf mich aufpassen würde. Auf mich und natürlich auch auf die anderen. Bevor ich endgültig einschlief, zuckte mir noch ein Gedanke durch den Kopf. Wir hatten einander ja noch gar nicht vorgestellt. Ich schlief ein und mein Instinkt sagte mir noch, dass alles gut wäre. Dann war ich weg.
Kapitel 3. Einer fehlt. Am nächsten Morgen weckte mich ein durchdringendes Pfeifen, gefolgt von einem leicht anklagenden Zwitschern, welches von außerhalb der Behausung gekommen war. Ich bemerkte, dass sich die Mitglieder meines Hungerchores auch schon leicht zu regen begannen, was sich durch erste leise Pieptöne bemerkbar gemacht hatte. Licht schien durch das Loch in der Wand zu uns hinüber und verteilte sich auf dem gesamten Boden unserer Behausung. Eine Gestalt hockte in dem Loch, durch das meine Mama gestern immer wieder Nahrung zu uns hineingebracht hatte und durch das sie wieder mit Bruchstücken unserer Eierschalen hinausgeflogen war. Folglich musste dies ein Ausflugsloch sein, präzisierte ich meine Gedanken. Jetzt erkannte ich, dass es sich bei der Gestalt im Ausflugsloch um meine Mama handelte. Weil sie von Licht umrahmt war, wirkte sie fast so, als würde sie selber leuchten. Das sie umgebende Leuchten wärmte mich anscheinend gleich mit, denn mein Bauch hatte sich von innen ganz warm angefühlt, als ich meine Mama dort hocken sah. Diese Wärme in mir kam nicht vom Hunger, da war ich mir ziemlich sicher gewesen, obwohl ich auch schon wieder etwas essen konnte. Vielmehr schien die Wärme nur durch ihre Anwesenheit entstanden zu sein, und sie hatte bis zu der Stimme tief in mir gereicht, bis zu meinem Instinkt. Meine Mama sprach mit leicht erhobener Stimme zu einer gewissen Frau Platsch und sagte zu ihr, dass sie doch bitte an uns schlafende Nestlinge denken solle. Sie, die Frau Platsch also, habe nämlich eine ziemlich laute Stimme. Und wenn es ihr nicht zu viel ausmachen würde, solle sie doch bitte mindestens 5 Bäume weiterfliegen. Dort könnte sie dann ihre Geschichten Kleimi erzählen, der nicht so gut hören würde und der außerdem immer früh auf den Beinen sei, wodurch er nicht durch ihr Geplärre geweckt werden würde. Ein heftiges Flügelschlagen war als Antwort zu hören, direkt gefolgt von einem Pfiff. Später würde ich noch herausfinden, dass sie auch ein Vogel ist, eine Amsel, und dass sie diesen Ton immer dann ausstößt, wenn sie beleidigt ist. Vorhin war er aber nur unangenehm laut für mich gewesen. Anscheinend war sie danach davongeflogen, denn es herrschte nun Ruhe, und Mama wendete sich zu uns um. Sie erkannte, dass ich bereits wach geworden war, flatterte auf den Boden der Behausung und kam sogleich hüpfend auf mich zu. Bei mir angekommen, rieb sie ihren Schnabel an meinem und wünschte mir einen guten Morgen. Anschließend sagte sie leise zu mir, dass sie nun das Frühstück besorgen gehe, weil meine Geschwister bestimmt auch schon bald vollständig aufwachen würden. Sie schnäbelte nochmals kurz mit mir und entschwand fliegend durch das Ausflugsloch. Dann war ich mit den anderen Vögeln alleine, die meine Geschwister waren, wie ich ja gerade erfahren hatte. Ich riss meinen Schnabel weit auf, gähnte herzhaft und verspürte noch ein bisschen Müdigkeit. Mein Kopf fühlte sich etwas dumpf an, die Augen juckten unangenehm und ich richtete mich auf meine Beine auf, was mir auch halbwegs gelang. Nach wenigen Momenten empfand ich jedoch die ganze Angelegenheit als viel zu wackelig und hockte mich wieder hin. Die ganze Sache hatte mich ein wenig erschöpft und so fuhr ich mit der Betrachtung meiner Umgebung fort. Direkt neben mir kauerten aneinander gekuschelt zwei weitere Geschwister, beides Brüder und Zwillinge, wie ich noch herausfinden sollte. Sie glichen sich äußerlich ziemlich, und während ich sie betrachtete, zuckte es mir durch den Kopf, dass sie möglicherweise sogar ihre Träume zusammenträumten. Sie piepten und bewegten sich nämlich immer gleichzeitig im Schlaf. Etwas hinter ihnen, ein kleines Stück weiter weg, hockte ein besonders kräftiger Nestling. Er schnarchte so leidenschaftlich aus voller Kehle, dass ich fürchtete, unsere Behausung könnte davon einstürzen. Es sah lustig aus, wie er mit jedem Atemzug seine Schnabel öffnete und die Luft rasselnd einsaugte. Dazu wackelte er ein wenig hin und her, fiel jedoch nicht um. Das Ganze wirkte so auf mich, als würde er sich selbst im Schlaf schaukeln, um vielleicht sanfte Träume zu bekommen. Auf meiner anderen Seite hockte ein weiterer Nestling, meine einzige Schwester, wie sich ebenfalls noch herausstellen sollte. Sie war es wohl auch gewesen, an die ich mich gestern Abend zum Einschlafen gekuschelt hatte. Auch sie wachte gähnend auf, sah mich an und sagte, »Guten Morgen. Gestern Abend bist du ja so schnell eingeschlafen, da hatten wir noch nicht einmal Zeit, um uns richtig vorzustellen. Ich bin deine Schwester und mein Name ist Federchen.« Sie ließ ein helles Zwitschern zur Begrüßung ertönen und fügte noch an, »Ich finde, der erste Tag außerhalb des Eis ist ziemlich anstrengend, aber es wird dann schnell mit jedem Tag besser.« Ich erwiderte lachend, »Ich hoffe, da hast du recht. Meine Beine sind so weich, dass ich kaum darauf stehen kann. Und meine Augen jucken ständig. Aber das ist nichts im Vergleich zu gestern Abend. Da war ich wirklich total erschöpft.« Ich blickte sie genauer an und sah, dass sie durch die Form ihrer Augen und ihres Schnabels unserer Mama ähnelte. Um mich formell mit ihr bekannt zu machen, lehnte ich mich ein wenig nach vorne und rieb meinen Schnabel an ihrem. »Hallo Federchen, mein Name ist Blaukäppchen«, sagte ich und fragte sie, »wann bist du geschlüpft?« »Ich bin schon vor 2 Tagen aus meinem Ei gefallen. Die beiden auf deiner anderen Seite sind Zwillinge und kamen eine Weile nach mir.« Sie schaute in deren Richtung und musste lachen, weil die Brüder in diesem Moment im Schlaf gleichzeitig ihre Schnäbel geöffnet hatten. Dann fuhr sie fort. »Das sind Bürste und Kralle. So klein wie sie auch mögen, scheinen sie trotzdem großen Unfug in ihren Köpfchen mit sich herumzutragen. Sie schmeißen schon mal alles um oder rollen wie ein wirres Knäuel aus Krallen, Schnäbeln und nackten Flügeln durch unsere Behausung. Einen Augenblick später springen und hüpfen sie wie von Sinnen herum, wobei sie sich gegenseitig ins Moos schubsen.« Ergänzend meinte sie auch noch, dass die Zwillinge zwar sehr anstrengend, aber auch sehr lustig sein, und warf dann ihren Blick dem Nestling zu, welcher hinter den Zwillingen so leidenschaftlich schnarchte. Nach einem Augenblick der Betrachtung schaute sie mich wieder an und sagte, »Der Schnarcher ist unser Bruder Samtbäuchlein. Mama erzählte mir, er sei bereits schon vor 4 Tagen geschlüpft, und damit ist er der älteste von uns Nestlingen. Bäuchlein scheint mir jedoch stark untertrieben zu sein. Er hat einen gewaltigen Bauch und kein Bäuchlein, wie du ja sehen kannst. Aber sein Bauch ist sehr weich und lädt einen förmlich zum Kuscheln ein, zumal sogar schon ein paar kleinere Federn oder Flaum darauf wachsen. Wären da nur nicht diese lauten Geräusche, die er durch seinen Schnabel an die Umgebung abgibt. Mama sagte, das höre sich eher nach einem Specht mit starken Halsschmerzen an, als nach einer jungen Blaumeise.« Ich nickte wissend, obwohl ich ehrlich zugeben musste, dass ich nicht im geringsten ahnte, wovon sie eigentlich sprach. Dass wir Blaumeisen waren, wusste ich zwar jetzt, was aber ein Specht oder Halsschmerzen sein sollten, überstieg meine Vorstellungskraft. Möglicherweise gehörte dieser halsschmerzige Specht ja zu der Familie von Frau Platsch oder zu diesem Kleimi. Er schläft sehr viel, wahrscheinlich auch deshalb, weil wir durch unser Kommen vor ein paar Tagen eine Menge Unruhe in der Behausung verbreitet haben, fuhr sie fort. Ich nickte abermals und drehte meinen Kopf. Hinter uns sah ich ein noch unversehrtes Ei stehen, das ein wenig wackelte und aus welchem leise Kratzgeräusche zu uns drangen. Federchen, die meinem Blick gefolgt war, sagte zu mir, »Das ist das letzte von unseren Geschwistern. Wir rechnen alle damit, dass es auch schon bald zu uns kommt. Wenn es aus seinem Ei heraus ist, sind wir endlich vollzählig.« Ich nickte und schaute noch einmal in der Behausung umher. »Dann hat die arme Mama ja eine ganze Menge Arbeit mit uns. Sie muss auf uns alle aufpassen, Nahrung beschaffen, die Abfälle durch das Loch bringen und auch noch alles aufräumen«, sagte ich zu Federchen, die mir daraufhin antwortete. »Nein, Blaukäppchen, der Papa ist ja auch noch da.«
»Papa?« fragte ich. »Den habe ich ja noch gar nicht gesehen.«
»Er war bei dir, als du gestern Abend schon eingeschlafen warst. Normalerweise ist Papa immer draußen vor unserer Behausung, um Wache zu halten und so. Er warnt uns vor Gefahren oder vertreibt sie einfach. Daneben muss er auch alles verscheuchen, was Mama nicht in unserer Nähe haben möchte.« »Wenn du mich fragst, hat Papa auch eine ziemlich anstrengende Aufgabe. Außerdem hilft er Mama beim Suchen von Nahrung. Darüber hinaus hat er uns gestern Abend vor dem Einschlafen eine schöne und spannende Geschichte erzählt«, sagte sie, und ein leicht verträumter Ausdruck stahl sich bei dem Wort Geschichte in ihre Augen. Ich freute mich auch schon darauf, die erste Geschichte von Papa zu hören. Trotz seiner ganzen Arbeit bleibt ihm auch noch genügend Zeit für ein kurzes Schnäbeln mit uns oder mit der Mama übrig, fügte sie noch hinzu. Ich habe Federchen schon damals für ihr Wissen und die Art, wie sie die Zusammenhänge erfasste, bewundert. Aber sie ist ja auch schon immer 2 ganze Tage älter als ich gewesen. Unerwartet ertönte lautes Gekreische und Moos sowie Federn flogen überall um unsere Schnäbel herum. Erschrocken blickten wir auf und entlarvten die Zwillinge als Ursache des Tumultes. Sie sprangen wild piepend sowie flatternd umher. In ihrer Wildheit verkeilten sie sich ineinander, rollten und hüpften in atemberaubendem Tempo durch unsere Behausung. Fast zeitgleich hörte ich draußen vor dem Ausflugsloch eine Stimme, hinter der ich unseren Papa vermutete. Unsere Mama kam eilig zu uns hereingeflattert und Federchen begann laut erschrocken zu pfeifen. Ich konnte gerade noch sehen, wie die beiden Chaoten in vollem Schwung in das noch ganze Ei krachten, in jenes Ei, in welchem unser letztes Geschwisterchen noch darauf harrte, endlich auch zu schlüpfen. Wie es nicht anders zu erwarten war, fiel das Ei um. Dabei zerbrach die Schale in unzählige kleine Stücke, und mittendrin war ein kleines Köpfchen zu sehen. Es lag mit dem Schnabel auf einem Stück Moos. Der Schnabel hob sich ein wenig und ließ ein zaghaftes Piep erklingen. Dann richtete sich das kleine Geschwisterchen langsam auf. Die kaputten Eierschalen wurden dabei von ihm zur Seite geschoben, und es watschelte wackelig auf uns zu. Weit kam es jedoch nicht. Seine Beine waren vermutlich, genau wie bei mir, noch zu schwach zum Laufen. Es kauerte sich also unmittelbar neben mir zusammen, hob seinen Kopf jedoch selbstbewusst in die Höhe und ließ ein weiteres, jetzt schon deutlich sichereres Piep erklingen. Hektisch landete unsere Mama direkt neben uns, untersuchte die piepende Blaumeise mit den Augen und sprach zu dem Neuankömmling, »Piep, da bist du ja endlich! Du hast dir ja ziemlich viel Zeit gelassen. Ist alles in Ordnung mit dir? Hast du dich irgendwo beim Umfallen verletzt?« Nachdem seine Untersuchung Mama anscheinend beruhigt hatte, strich sie unserem Bruder Piep mit einem ihrer Flügel über sein Köpfchen, wie sie es gestern auch schon bei mir gemacht hatte. Währenddessen stopfte sie ihm schnell eine Raupe in den Schnabel, die er geschickt und hungrig verschlang. Mit seiner Fistelstimme bettelte er um mehr, und da wir anderen uns auch daran erinnerten, dass wir noch nichts gegessen hatten, erwachte der Chor der Hungernden erneut zum Leben. Er hatte dieses Mal jedoch eine Stimme mehr, die Stimme unseres jüngsten Bruders. Umgehend flog Mama an das Ausflugsloch und Papa übergab ihr dort Nahrung, die er draußen irgendwo gesammelt haben musste, wie Federchen wusste. Damit kehrte Mama zu uns zurück und stopfte die Nahrung in unsere Schnäbel. Durch diese Fütterungsmethode war sichergestellt, dass sich immer einer von ihnen bei uns aufhielt. Sollten wir uns mal richtig verschlucken? Als dann unser Piepen wieder verstummte, weil sich unsere Bäuche gefüllt hatten, hüpfte unsere Mama zwischen uns, breitete ihre Flügel aus und drückte uns damit fest an sich. Ich mochte das nicht nur, weil Mama so gut roch oder sie so schön warm war, sondern auch, weil ich mich dann so beschützt fühlte. Von draußen, vor dem Loch, hörten wir ein aufgeregtes Pfeifen, worauf Mama zum Loch gewandt sagte: »Gego, du brauchst nicht unruhig zu werden, alles ist in Ordnung. Alle unsere Kleinen sind ja nun geschlüpft und alle sind gesund. Ich habe mir nur einen kleinen Moment genommen, um sie richtig willkommen zu heißen. Du kommst ja jetzt auch dran.« Sodann entließ sie uns aus ihrer Umarmung und flog zum Ausflugsloch, um dort mit unserem Papa den Platz zu tauschen. Er schwebte mit weit ausgebreiteten Flügeln auf uns zu und landete schwungvoll vor uns auf seinen Krallen. Er war etwas größer als unsere Mama und hatte tiefblaue Federn oben auf seinem Kopf. Seine Augenmaske und der Federstreifen um seinen Hals waren ebenfalls etwas breiter als der unserer Mama. Er schnäbelte kurz mit jedem und nannte dabei jeweils unsere Namen. Fast so, als wollte er sich diese dadurch ganz genau merken. Auch er umarmte uns darauf fest mit seinen Flügeln und flog schnell zurück zum Ausflugsloch, an dem Mama schon ganz ungeduldig auf ihn wartete, um mit ihm wieder den Platz zu tauschen. Erneut landete Mama bei uns und stopfte jedem etwas in den Schnabel, während sie uns nebenbei säuberte. Danach flog sie wieder zu Papa ans Loch, kam mit Nahrung zurück, fütterte uns und flog wieder zu Papa. So ging es eine ganze Zeit lang weiter. Als wir dann endlich alle satt und richtig müde waren, schliefen wir an Mama gekuschelt ein, während unser Papa vor der Behausung darauf achtete, dass nichts unseren Schlaf störte. Kapitel 4 – Der Alltag. Am nächsten Morgen wurde ich von dem weichen, gelblichen Licht, welches durch das Ausflugsloch auf meinen Körper fiel, sanft geweckt. Es wärmte mich angenehm, und ich bemerkte, dass dadurch die Farben des Mooses und des Strohs, die den Boden bedeckten, viel intensiver wirkten. Sogar die kleinen Staubkörnchen, die sich in der Luft befanden, wurden durch das Licht der Sonne hervorgehoben. Ich sah, wie sie sich umeinander drehten. Kleine Insekten machten es ihnen nach. Es war noch sehr ruhig in unserer Behausung. Unsere Mama schien bereits ausgeflogen zu sein, jedoch war ich davon überzeugt, dass sich zumindest noch ein Elternteil in unserer Piep weiter aufhielt. Ich ging nochmals den gestrigen Tag in meinen Gedanken durch und war sehr zufrieden mit dessen gesamtem Verlauf. Wir hatten uns alle einander mit Namen sowie mit Schnabelreiben vorgestellt, was ein unverzichtbares Meisenritual ist. Durch das Reiben der Schnäbel wird nämlich der Geruch jedes Einzelnen untrennbar mit seinem Namen in unseren Köpfen abgelegt. Durch das Reiben der Schnäbel wird nämlich der Geruch jedes Einzelnen untrennbar mit seinem Namen in unseren Köpfen abgelegt. Wie ich instinktiv wusste, ist es für uns Blaumeisen sehr wichtig, gleich mit dem Sprechen zu beginnen. Dadurch wird der Zusammenhalt innerhalb der Familie aufgebaut und auch gefestigt. In den 2 Wochen, die wir allein in unserem jeweiligen Ei verbrachten, hätte das natürlich nicht erfolgen können. Bevor wir es nicht verlassen, ist es uns nämlich nicht möglich zu piepen. Außerdem hört man dort drinnen auch nicht wirklich viel. Etwas weiter weg von mir, am Rande des Nestes, schnarchte Samtbäuchlein. Er hockte gerade so weit von uns allen entfernt, dass wir uns noch gegenseitig wärmen konnten. Ich vermutete, dass er sich ein wenig entfernt von uns hingehockt hatte, um niemanden durch seine Schnarchgeräusche zu stören. Als ich ihn mir so genau betrachtete, erkannte ich, dass ihm schon wieder mehr Flaum an seinem Bauch und an seinen Flügeln gewachsen war. Etwas regte sich neben mir. Als ich hinblickte, erkannte ich, dass die Zwillinge die Ursache dafür waren. Ihre Augen wirkten noch ein wenig aufgequollen vom Schlafen. Sie wünschten mir einen guten Morgen, zwitscherten überschlagend durcheinander, wodurch Federchen und natürlich auch Piep aufgeweckt wurden. Wir wünschten ihnen ebenfalls einen guten Morgen, und Piep sagte an niemand Bestimmtes gerichtet: »Habe ich gut geschlafen. Es war so kuschelig und viel besser, als alleine in einem Ei zu sein. Nur,
Jetzt habe ich schon wieder einen Riesenhunger.
Wie durch den Waldwichtel hergezaubert, schwebte Mama zu uns, zwitscherte einen guten Morgen und fütterte uns anschließend alle der Reihe nach. Als erstes bekam Piep eine kleine grüne Spinne ins Schnäbelchen gesteckt, die ihm ganz gut zu schmecken schien. Spinnen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung, da sie beim Verzehr sowohl den Mut als auch das Selbstvertrauen stärken, sagt Mama. Samtbäuchlein war durch Mamas Eintreffen ruckartig wach geworden und kaute bereits schmatzend auf einer fetten Raupe herum. Mama hatte sie von Papa am Loch in Empfang genommen und unserem Bruder schnell in den Schnabel gestopft. Die Zwillinge mampften eher beiläufig und plapperten mit vollem Schnabel miteinander. Die fortwährenden Ermahnungen unserer Mama, nicht mit vollem Schnabel zu sprechen, überhörten sie geflissentlich. Sie tuschelten über irgendwelche geheimen Unternehmungen, wobei sie sich stellenweise einer eigenen Sprache bedienten, die keiner von uns verstand. Begleitet wurde das Ganze von einer Menge Gekicher und Geschubse. Federchen hatte, wie wir alle, auch eine Leckerei erhalten. Kein noch so winziges Stückchen fiel auf ihren makellos sauberen Körper, während wir Jungs uns umfänglich vollkleckerten. Federchen aß so geziert, wie nur weibliche Vögel das können, wie ich heute wusste. Mama hatte mal einen Vortrag darüber gehalten, als sie sich mal wieder über den Schmutz auf unseren Federn aufgeregt hatte. Sie sagte, Männer müssten irgendwie immer alles schnell in sich hineinstopfen und sich dabei möglichst großflächig besudeln. Wir hätten auch absolut kein Problem damit, mit unseren verklebten und schmutzigen Körpern mehrere Tage lang herumzuhüpfen, beklagte sie sich weiter. Und als ob das noch nicht genug wäre, wir würden auch in der gesamten Behausung unsere Dreckspuren hinterlassen, die sie natürlich wieder beseitigen müsse. Meine persönlichen Lebenserfahrungen hierzu zeigen, dass Frauen absolut keine gesunde Einstellung zu Dreck haben. Er ist schließlich natürlich, befindet sich überall und wird er beseitigt, zieht unser männlicher Körper ihn umgehend wieder an. Ha! Man kann machen, was man will. Aber der Dreck erscheint immer ohne unser eigenes Dazutun. Fast wie von Wichtelhand. Für uns ist das Schmutzigmachen ein ganz natürlicher Vorgang. Genauso wie es für die weiblichen Vögel ein natürlicher Vorgang ist, sich jedes Mal darüber aufzuregen. Mama flog jedenfalls wieder zum Ausflugsloch und nahm erneut von Papa Futter für uns entgegen. Hin und wieder tauschten die beiden auch die Plätze. Und Mama nahm dann wahrscheinlich Nahrung auf. Oder machte das, was alle Frauen machten, wie Papa dann häufiger sagte. Ich hatte allerdings keine Ahnung, was das sein konnte. Die folgenden Tage waren angefüllt mit den immer gleichen Handlungen. Hin und wieder, wenn wir mal gerade keinen Hunger verspürten oder nicht schliefen, unterrichteten unsere Eltern uns wechselseitig. Es gab so vieles über die Welt zu lernen, die uns außerhalb unserer Behausung erwarten würde. Unsere Eltern erzählten uns von den Jahreszeiten, von Sonne, Regen, Wind und Geräuschen. Sie beschrieben uns die verschiedenen Bewohner des Platzes, an dem wir lebten, oder das unterschiedliche Futter, welches wir hier finden könnten. So vergingen die Tage, während wir versuchten, alles in uns aufzusaugen. Dabei wurden wir größer und stärker und bekamen ein dichteres Federkleid. Als Mama fand, dass unsere Federn genug gewachsen waren, rief sie uns zusammen und sagte energisch: Stellt euch nun alle in einer Reihe auf. Ich werde euch jetzt lehren, wie eure Körper und eure Federn richtig geputzt und gepflegt werden. Das hörte sich für mich nicht allzu spannend an. Federchen schien aber von dieser Ankündigung ziemlich angetan zu sein. Mamas Aufforderung ließ uns Jungs leider keinen Spielraum für Kreativität, so dass wir ihr umgehend folgten. Zuerst sollten wir alle den rechten Flügel ganz nach oben heben und mit unseren Schnäbeln unter der Achsel nach Flöhen oder Zecken suchen. Falls welche vorhanden waren, mussten sie entfernt werden. Sie vermehrten sich sehr schnell, und weil sie unser Blut tranken, hatte das für uns ständiges Jucken zur Folge. Sie stachen nämlich einen immer, um das zu bekommen, und natürlich wollte das keiner von uns. Als der rechte Flügel gründlich untersucht worden war, folgte die gleiche Behandlung mit dem linken Flügel, dann mit dem Bauch und schließlich mit unseren Schwanzfedern. Das Säubern des Rückens war deutlich schwieriger, sodass wir uns gegenseitig helfen mussten. Für Bürste und Kralle war dies wieder einmal ein willkommener Anlass, um Unfug zu machen. Sie boten mir edelmütig ihre Hilfe bei der Untersuchung meiner Rückenfedern an, die ich dankbar in Anspruch nahm. Ich drehte ihnen meinen Rücken zu und sie begannen mit dessen Säuberung. Ich spürte mehrmals ein leichtes Zupfen und war davon überzeugt, dass es die Schnäbel der beiden wären, die meine Feder nach Ungeziefer durchpflügten. Doch plötzlich erhob Mama ihre Stimme und zwitscherte nachdrücklich: »Bürste, Kralle, entfernt sofort die Kletten vom Rücken eures Bruders, die ihr dort gerade angebracht habt.« Die anderen drei Geschwister schauten zu mir hinüber, begannen zu kichern und Federchen sagte zu mir: »Ich finde, die Kletten auf deinem Rücken sehen richtig hübsch aus, wie kleine stachelige Pompons.« »Ja, du hast recht. Es sieht wirklich sehr hübsch aus, aber hier geht es nicht um Albernheiten. Es geht nur darum, wie ihr später in der Luft überleben könnt«, rückte Mama unsere Sichtweise gerade. Mit einem erschrockenen Gesichtsausdruck machten sich Bürste und Kralle eilig daran, mir die Kletten vom Rücken zu entfernen. Dabei entschuldigten sie sich mehrfach bei mir für ihre unüberlegte Aktion. Ich beruhigte sie damit, dass mir die Gefahr auch nicht bewusst gewesen wäre und dass mir ja, Wichtel sei Dank, nichts passiert sei. Wir befanden uns ja auch noch in der Behausung. Nachdem wir alle Fremdkörper unter dem strengen Blick von Mama aus unserem Federkleid entfernt hatten, wies sie uns noch an, zum Abschluss alle Federn mit unserer Zunge zu säubern. Danach verkündete sie, zu unserer Erleichterung, dass sie nun wieder Nahrung für uns besorgen würde. Kaum war sie verschwunden, hockten wir uns auf den Boden, um uns von der anstrengenden Prozedur zu erholen. Wie nicht anders zu erwarten war, fielen Samtbäuchlein direkt die Augen zu, und er begann leise, mit halb geöffnetem Schnabel, zu schnarchen. Die Zwillinge indes schienen aber noch über genügend Energiereserven zu verfügen. Sie trieben einen hässlich aussehenden Käfer mit Strohhalmen, die sie sich in ihre Schnäbel gesteckt hatten, in Richtung von Samtbäuchleins geöffnetem Schnabel. Als dieser tief Luft holte, um einen erneuten gewaltigen Schnarcher erschallen zu lassen, wurde der Käfer in seinen Schnabel gesogen. Samtbäuchlein schluckte kurz und hustete. Dann drehte er den Kopf auf die andere Seite. Weil er friedlich weiter schlief, kugelten sich Bürste und Kralle voll Lachen auf der Erde. Plötzlich stand unsere Mama sowohl mit einem wissenden als auch mit einem strengen Blick hinter ihnen. Sie hüpfte auf die beiden Übeltäter zu, öffnete in einer schnellen, fließenden Bewegung zunächst Bürstes Schnabel und stopfte etwas hinein, dann wiederholte sie diese Behandlung auch bei Kralle. Als die beiden schluckten, was ihnen Mama in die Schnäbel gestopft hatte, stöhnten sie fast gleichzeitig auf. »Wie geht's, Mama? Die sind ja so bitter und so sauer. Du weißt doch, dass wir keine Ameisen mögen. Außerdem beißen sie einen im Schnabel.« »Das ist mir egal«, entgegnete Mama ungerührt. »Zum einen werdet ihr schön groß von ihnen und es hält euch hoffentlich zum anderen davon ab, andauernd so viel Unfug zu machen. Wie zum Beispiel schlafenden Geschwistern Käfer in die Schnäbel zu schubsen.« Ertappt schauten die beiden Brüder sich gegenseitig an, nahmen ihre Köpfe nach unten und Kralle wisperte zu seinem Bruder ganz leise:
»Dummbretter noch mal, sie hat uns gerade gesehen.«
»Papa und ich, wir sehen und hören alles. Außerdem sollt ihr nicht fluchen. Jetzt macht ihr zur Strafe eure Moosbetten, sowie die eurer Geschwister«, ordnete Mama bestimmt an und fügte noch hinzu: »Inzwischen schaue ich mal, was es zum Mittagessen gibt. Vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen hässlichen Käfer für euch.« Danach flog sie hinaus und sogleich begannen die Zwillinge mit dem, was Mama ihnen aufgetragen hatte, Betten machen. Währenddessen kauten sie auf einem Stück Moos herum, um den Geschmack der Ameisen aus ihren Schnäbeln zu bekommen. Wir anderen brachten den Rest der Behausung in Ordnung und nach einiger Zeit war es uns gemeinsam gelungen, unser Nest wieder recht ordentlich herzurichten. Sogar den Abfall hatten wir innen vor dem Ausflugsloch aufgehäuft, damit Mama und Papa ihn beim Hinausfliegen mitnehmen konnten, da wir ja noch nicht fliegen konnten. Es dauerte nicht lange, da kam Mama wieder hereingeflogen und hatte eine Art strohfarbenes Steinchen in ihrem Schnabel, welches sie vor Samtbäuchlein hinfallen ließ. Er schaute kurz, pickte einmal darauf, öffnete und schloss sein Schnäbelchen. Es schmeckte ihm offensichtlich, denn er pickte jetzt immer schneller darauf herum, bis nicht ein Krümelchen mehr übrig war. Dann säuberte er sich das Schnäbelchen von beiden Seiten und stieß einen zufriedenen Pfiff aus. Trotzdem schaute er sich sorgsam den Boden an, ob er nicht etwa ein Stückchen übersehen hatte, was aber leider nicht der Fall war. Unterdessen blickte sich Mama in unserer Behausung um und sagte dann zu uns, »Das habt ihr aber sehr schön aufgeräumt. So sieht Ordnung aus. Da Papa und ich fast die ganze Zeit mit eurer Aufzucht beschäftigt sind, könntet ihr das in Zukunft immer so...« Samtbäuchlein unterbrach sie abwesend. »Das war aber lecker. Was war das denn? Hast du noch mehr?« »Eine Nuss. Um genau zu sein, eine Walnuss. Lecker und gesund. Das einzig Dumme ist die harte Schale. Aber wenn sie geöffnet ist, war es auf jeden Fall die Mühe wert. Es gibt mehr davon. Aber deine Geschwister möchten bestimmt auch mal eine essen,« enttäuschte ihn die Mama, begab sich zum Ausflugsloch, nahm den daneben liegenden Abfall mit ihrem Schnabel auf und flog wieder aus unserer Behausung. Nach kurzer Zeit kam sie erneut mit einer Nuss im Schnabel zurück und gab sie dieses Mal Piep. Auch er pickte schnell und voller Vergnügen darauf herum.
»Die sind aber wirklich sehr lecker«,
sagte er dann zu Mamas Missfallen mit vollem Schnabel, weshalb ihm während des Redens Stückchen aus dem Schnabel flogen. »Wenn sie dir doch so gut schmecken, warum machst du deinen Schnabel denn auf, wenn du noch Essen darin hast?« Sie flog erneut nach draußen und brachte sowohl Federchen als auch mir je eine Nuss mit, die wir ebenfalls begierig aßen. Auch wir fanden diese Nüsse sehr lecker und sagten ihr das, sogar mit leerem Schnabel. Die Zwillinge schauten nun Mama mit großen, unschuldigen, fast schon traurigen Augen an. Sie flatterten zaghaft mit den Flügelchen, während sie dabei versuchten, möglichst niedlich auszusehen. Ihr Ziel war eindeutig, Mitleid zu erwecken und dadurch an eine dieser Nüsse zu gelangen. Schon gut, lachte Mama. Ihr bekommt natürlich auch jeder eine Nuss und braucht deshalb gar nicht so gequält zu schauen. Wiederum flog sie nach draußen und holte Nüsse für die Zwillinge. Natürlich machten sie sich gleich darüber her, jedoch nicht ohne sich dabei anzurempeln, zu knuffen, zu schubsen oder sich gegenseitig ein wenig zu picken. Ich glaube, das war der Moment, in dem wir alle unser Leibgericht gefunden hatten. Sobald wir alles bis auf das letzte Bröckchen aufgegessen hatten, flogen die Eltern erneut in pausenlosem Wechsel aus und wieder in unsere Behausung, um uns zu füttern. Oh, leider nicht mehr mit Walnüssen. Als Vater wieder einmal bei uns war, bat er uns alle, die Flügelchen auszustrecken. Er schaute sie genau an und sagte, dass sie sich bei uns allen gut entwickelt hätten, was nicht zuletzt auf unsere ausgewogene Ernährung zurückzuführen wäre. Wir könnten nur mit ordentlichen und mit gut entwickelten Flügeln sowohl richtig als auch sicher fliegen. Dann verschwand er nach draußen. Sobald wir wieder alleine waren, fing unter uns Fünfen, Samtbäuchlein schlief schon wieder, eine lautstarke Diskussion darüber an, was um Wichtels Willen denn mit »richtig fliegen« gemeint wäre. Die einzigen, die davon eine genaue Vorstellung zu haben schienen, waren wieder Bürste und Kralle, die umgehend mit einer entsprechenden Darbietung begannen. Sie sprangen hoch in die Luft, wedelten heftig mit ihren Stummelflügeln und plumpsten sich überschlagend wieder zurück auf das Moos. Die gesamte Flugübung wurde begleitet von dem lauten Zwitschern der beiden. Nach ihrer Darbietung ähnelten sie eher einem Nest und weniger Blaumeisen, denn das Moos sowie die Zweige aus dem Nest hatten sich überall in ihren Federn verfangen. Wir, Samtbäuchlein schnarchte immer noch, trotz des Lärmes der gerade gesehenen Aufführung, schauten uns darauf sehr skeptisch an. Ich glaube, wir alle fragten uns im Stillen, was dieses wilde Umherspringen noch mit Fliegen zu tun haben könnte. Papa, der diese Darbietung von außen verfolgt hatte, kam mit einem leichten Lächeln zu uns hereingeflogen. Er erzählte uns, dass zum richtigen Fliegen noch weit mehr gehören würde, als das, was Bürste und Kralle eben gezeigt hätten. Wir wären aber bestimmt schon so weit, um unsere Flügel an den richtigen Stellen zu kräftigen. Auch könnten wir schon damit beginnen, unsere Haltung zu verbessern. Am folgenden Tag würden wir mit entsprechenden Übungen beginnen. Mama war auch schon wieder eingetroffen und hatte uns noch einen letzten Happen zum Essen mitgebracht. Als sich das Essen in unseren Bäuchen befand, hockten wir noch alle einen Moment beisammen und sprachen mit Papa aufgeregt über unsere Vorstellungen vom Fliegen. Einige unserer Vorstellungen musste er berichtigen, andere ergänzte er mit wichtigen oder hilfreichen Ratschlägen. Mir fiel beim Zuhören auf, dass es Mama zu genügen schien, einfach unserer Unterhaltung zu folgen, während sie uns aus großen, stolzerfüllten Augen anschaute. Als es dann Zeit zum Schlafen war, begab sich Papa nach draußen, um von dort über uns zu wachen, wie er es jede Nacht machte. Vorher rieben wir natürlich noch die Schnäbel mit ihm. Mama flog direkt hinter ihm hinaus, um möglicherweise noch etwas zu trinken oder einfach auch nur, um mit Papa noch ein wenig zu schnäbeln. Nach einer Weile kam sie wieder zurück zu uns ins Nest, um bei uns zu schlafen und um uns zu wärmen. Unser Federkleid machte dies ja noch nicht, da es nicht dicht genug war. Weil es so gemütlich warm im Nest war, schlief ich auch sehr schnell ein. Kapitel 5 Der Nachtschatten. Ich wurde inmitten der Nacht von einem eigentümlichen Geräusch geweckt. Ich nahm vorsichtig meinen Flügel herunter, den ich wie alle Vögel zum Schlafen über den Kopf gelegt hatte, und blickte mich in unserer Behausung um. Meine Geschwister bewegten sich ein wenig unruhig, doch sie wachten nicht auf. Jetzt hörte ich ganz deutlich einen verzweifelten, langgezogenen, wehmütigen Klagelaut. Er drang von außerhalb unserer Behausung zu mir. Sowohl neugierig als auch vorsichtig hüpfte ich zum Ausflugsloch und wandte meinen Blick den Sternen zu. Papa hatte uns schon einmal den nächtlichen Himmel gezeigt und Mama uns den des Tages. Im Mondschein erkannte ich eine größere Gestalt, die mit weit ausgebreiteten Flügeln jammernd durch den nächtlichen Himmel schwebte. Das Bild, das sich mir darbot, verängstigte und faszinierte mich gleichermaßen. Ich fragte mich, was dies nur für eine Gestalt wäre. Was oder wen sie wohl in der Dunkelheit suchte? Wie nur konnte es möglich sein, dass sich jemand so lautlos in der Luft bewegte? Kein einziges Geräusch von Flügelbewegungen drang zu mir. Wären da nicht diese langgezogenen Wehlaute gewesen, hätte ich ihr nächtliches Treiben mit Sicherheit niemals bemerkt. Direkt neben mir ertönte ein leises, fast unhörbares Geräusch, und ich erschrak heftig, weil das Bildnis mich vollständig in seinen Bann gezogen hatte. Es war aber zu meiner Erleichterung nur Papa, der uns ja bewachte. »Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist nur Omelettgesicht. Sie ist eine Eule und heult gerne nachts während ihres Fluges. Vor manchen Eulenvögeln müssen wir kleinere Lebewesen uns in Acht nehmen, da wir ihnen sonst als Nahrung dienen. Omelettgesicht ist jedoch harmlos. Sie jammert aber fast jede Nacht. Man erzählt sich, dass sie dies tut, seit sie ihr Gesicht zum ersten Mal im Wasser des Flusses erblickt hat.« Ich sah Papa sehr erstaunt an und fragte ihn, ob sie dies machte, weil sie sich vielleicht hässlich finden würde. Papa lachte aber nur leise und meinte zu mir, »Nein, Blaukäppchen, das ist es nicht. Du musst wissen, dass sie eine Frau ist.« Schnell spähte er an mir vorbei zu meiner Mama, die aber immer noch tief und fest schlief. Dann fuhr er in verschwörerischem, leisem Tonfall fort. »Weibliche Vögel haben häufig Probleme mit ihren Federn. Irgendwas ist immer falsch daran. Mal liegen sie nicht richtig, ein anderes Mal glänzen sie nicht oder sie glänzen einfach zu viel. Omelettgesicht war meines Wissens über die Farbe und den Sitz ihrer Kopffedern dermaßen enttäuscht, dass sie laut zu jammern begonnen hatte. Sie wohnt im nahen Wolkenschnabelgebirge und muss jede Nacht den Fluss überqueren, um Nahrung für sich zu suchen. Dabei sieht sie natürlich immer ihr Spiegelbild im Wasser mit ihren schlecht sitzenden Kopffedern. Das führt immer wieder dazu, dass sie ihr Leid zu den Sternen herausschreit und uns allen damit gehörig auf die Nerven geht.« Er schaute der Gestalt hinterher, die sich mit dem Nachtwind vereinigte und mit ihm lautlos entschwand. Papas Stimme nahm nun einen bewundernden Tonfall an, als er fortfuhr. »Du kannst eine Menge von ihr lernen, wenn du ihre Bewegungen genau verfolgst. Sie schwebt sowohl unheimlich elegant als auch sehr leise in der Luft und scheint jede noch so kleine Bewegung in ihrer Umgebung auf das Genaueste zu erfassen. Das liegt an ihren empfindlichen Ohren sowie ihren großen Augen, die bei Nacht extrem gut sehen können. Und sie hat noch eine besondere Gabe. Man glaubt es nicht, wenn man es nicht selber beobachtet hat. Sie kann sogar ihren Kopf komplett auf ihrem Hals herumdrehen.« Das empfand ich als sehr merkwürdig. Und bei der bloßen Vorstellung wurde mir ganz schwindelig. Es mochte zwar manchmal ganz praktisch sein, aber ich stellte mir vor, was mir dabei alles passieren könnte.
Ich würde möglicherweise im Flug den Kopf umdrehen und dadurch vielleicht gegen einen Baum fliegen. Danach hätte ich eventuell ebenfalls ein Omelettgesicht. Nach einer Weile unterbrach Papa meine Gedanken und sagte zu mir, dass es nun schon ziemlich spät sei und es morgen erneut einen anstrengenden Tag geben werde. Ich könnte wieder schlafen gehen und bräuchte mir keine Sorgen zu machen, da er aufpassen würde. Also hüpfte ich wieder zurück zu den anderen, nachdem ich Papa eine gute Nacht gewünscht hatte, und kuschelte mich zwischen Mama und Piep ins Nest. Sogleich fiel ich in einen unruhigen Schlaf und träumte von heulenden Köpfen, die sich über einem Fluss im Kreis um sich selber drehten. Dann hörte ich im Traum eine Stimme, die mir sagte, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen, und schlief fest ein. Kapitel 6 – Die Vorbereitung. Ich wurde vom Geräusch meiner hereinfliegenden Mama geweckt, die schon unser Frühstück in ihrem Schnabel hatte. Es war noch früh am Morgen, und irgendwo weiter entfernt hörte ich diese Frau Platsch schon wieder ihre Neuigkeiten herausflöten. Meine Geschwister erwachten ebenfalls. Samtbäuchlein jedoch musste von Mamas Schnabel leicht gepickt werden, damit er auch wach wurde und sein Schnarchen einstellte. Wir gähnten alle herzhaft, bevor Mama uns der Reihe nach fütterte. Papa unterstützte sie dabei. Seitdem wir unsere Größe fast verdoppelt hatten, konnte Mama diese Aufgabe nicht mehr alleine bewältigen. Da wir sehr schnell wuchsen, hatten wir einen unheimlich großen Bedarf an Nahrung. Nicht nur, dass diese beschafft werden musste, die Verteilung auf unsere 6 Schnäbel durfte auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, da unser Piepen ansonsten immer lauter wurde. Dies könnte die Nachbarschaft stören und zu unnötigem Gerede führen, sagte unsere Mama. Da wir schon eine ansehnliche Größe erreicht hatten, mussten wir nun nicht mehr ständig beobachtet werden. Viele Sachen konnten wir schon selbstständig erledigen, und so konnten unsere Eltern auch gemeinsam auf Nahrungssuche gehen. Nachdem sie uns für diesen Morgen mit ausreichend Nahrung versorgt hatten, meinte Papa, dass wir nun mit den Flügelübungen beginnen würden. Bürste und Kralle waren durch die Ankündigung total aufgeregt. Sie liefen zu Piep, Samtbäuchlein, Federchen und mir, flatterten mit ihren noch nicht ausgewachsenen Flügeln, kitzelten alle und schrien vor Begeisterung, »Wir werden gleich fliegen! Wir fliegen gleich hoch in der Luft! Wir werden die Schnellsten sein! Noch nie ist jemand so toll geflogen, wie wir es gleich machen werden!« Papa bremste ein wenig die Begeisterung der beiden, als er sagte, dass es bis zum Fliegen noch eine lange Reise für uns sei und wir zuerst noch einige grundlegende Bewegungen erlernen müssten. Wir hörten ihm aufmerksam zu, während noch das eine oder andere Federchen zu Boden schwebte, das meine Brüder bei ihrer Toberei verloren oder aufgewirbelt hatten. Mama sorgte dafür, dass wir uns alle in einer Reihe aufstellten. Dann mussten wir immer wieder unsere Flügel ganz nach oben und ganz nach unten bewegen. Sie achtete darauf, dass wir die Bewegungen sauber ausführten, und Papa korrigierte während der Übungen gleichzeitig die Stellung unserer Schwanzfedern. Die Koordination der verschiedenen Abläufe fiel uns recht schwer. Bei unseren Eltern wirkte das immer viel einfacher. Wir waren ja allerdings auch noch nicht richtig ausgewachsen. Unsere Federn wechselten sich immer noch mit Pflaumen ab. Wir glichen eigentlich eher Kugeln mit Schnabel und Schwanz als Blaumeisen. Erschwerend kam noch hinzu, dass wir unseren Schwanz benötigten, um beim Stehen unsere Beine zu stützen. Sobald wir ihn in die Luft hoben, verloren unsere Beine den Halt. Wir fielen hin und kugelten durcheinander, was kleinere Raufereien zwischen uns entstehen ließ, sehr zur Freude der Zwillinge, jedoch zum Missfallen unserer Mama. Auf diese Art und Weise übten wir so lange, bis sich unsere Flügel anfühlten, als wären sie aus Stein. Endlich machten wir eine Pause und unsere Eltern besorgten uns Nahrung. Wir waren fast alle zu müde zum Essen, schafften es aber trotzdem irgendwie. Danach sanken wir dankbar in Kuschelposition in das weiche Moos und schliefen vor Erschöpfung sofort tief ein. Als wir wieder wach geworden waren und erneut gegessen hatten, erzählte Papa uns noch über Windströmungen und deren Einfluss auf unser Flugverhalten. Mama lehrte uns anschließend, welche Folgen feuchte, schmutzige und zerzauste Flügel beim Fliegen haben konnten. Nun verstand ich auch besser, warum sie bei uns immer auf Sauberkeit und die richtige Lage der Federn achtete. All das hatte Auswirkungen darauf, wie sicher wir später fliegen würden.
Warum sie aber immer bei uns auf saubere Krallen bestand, wurde mir dadurch immer noch nicht klar. Nach einem schnellen Abendessen fielen wir sofort erschöpft in einen tiefen Schlaf. Selbst Bürste und Kralle hatten nicht mehr genügend Energie, um irgendwelchen Unsinn auszuhacken, geschweige denn, um ihn auch tatsächlich durchzuführen. Die Tage vergingen, während wir von selbst größer und größer wurden. Unser Flaum wich immer mehr den richtigen Federn, und der Tagesablauf bestand aus Fressen, ein bisschen Spielen, viel Trainieren und sehr, sehr viel Schlaf, um uns wieder davon zu erholen. Das morgendliche laute Flöten von Frau Platsch brachte Mama immer noch dazu, dass sie ihre Federn spreizte. Nachmittags oder am frühen Abend störte sie das Tratschen dagegen überhaupt nicht. Sie hockte dann selber begeistert an unserem Ausflugsloch und tauschte lebhaft mit ihr die Neuigkeiten aus, die sich in der Nachbarschaft zugetragen hatten. Mein Papa erklärte uns dies damit, dass Tratschen zu Frauen ebenso dazugehören würde wie zu uns Männern, dass wir davor wegflögen. Das sagte er sehr leise zu uns, als Mama mal gerade wieder ausgeflogen war und vergaß, dass Federchen ja auch eine Frau war. Es ist nicht immer gut, einen Witz über jemanden zu machen, der direkt neben einem hockt, glaube ich. Das regelmäßige Trainieren kräftigte unsere Flügel, und die gute Ernährung sorgte dafür, dass unsere Federn stärker, länger und dichter wurden. Sie bedeckten nun schon fast vollständig unsere Arme. Es war uns jetzt auch schon möglich, auf unseren Beinen zu stehen und ein wenig länger den Schwanz in die Luft zu heben, ohne dabei umzufallen. Wir konnten uns sogar schon einen kurzen Moment in der Luft halten. In unserer Behausung, Wenn wir unsere Flügel ganz schnell hoch und runter bewegten, stiegen wir zwar in die Luft auf, aber dort stießen wir dann unweigerlich mit unseren Geschwistern zusammen. Ein Problem der Koordination, sagte Papa. Und für die Zwillinge wieder mal ein willkommener Anlass für kleine Raufereien zwischendurch. Bürste und Kralle hatten zweifelsfrei ein Talent zum Fliegen. Wir konnten es zwar alle, aber nicht annähernd so gut. Sie flogen, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Sie überschlugen sich im Flug, drehten wahnwitzige Pirouetten oder flogen uns anderen auf die Rücken und hielten sich dort fest, bis wir vereint ins Stroh fielen. Dann mussten sie überschlagen zwitschern. Ich aber auch. Samtbäuchlein nahm auch an den täglichen Trainingseinheiten teil, obwohl er zu Beginn noch gedacht hatte, er bräuchte das nicht, wenn er schliefe. Aber da kannte er unsere Mama nicht gut. Sie bot ihm an, er könnte gerne liegen bleiben, wenn er auf sein Frühstück verzichten wollte. Sie hätte dann auf jeden Fall weniger Arbeit, er dafür aber unter Umständen mehr Hunger. Nach einer sehr kurzen Bedenkzeit schloss er sich unserem Training an. Nach wenigen Trainingstagen wurde er seinem Namen Bäuchlein gerecht. Sein großer Bauch gehörte nun der Vergangenheit an. Er wirkte dadurch viel wacher auf mich. Vermutlich war das auch der Grund dafür, dass er neben Federchen der beste Schüler unserer Eltern war. Außer beim praktischen Flugunterricht. Da waren es natürlich die Zwillinge. Auch Piep machte sehr gute Fortschritte beim Fliegen. Er flog aber nicht so riskant wie die Zwillinge. Durch das Training hatte auch er sich sichtbar verändert. Natürlich war er immer noch der Kleinste, aber nun war er auch erstaunlich kräftig geworden. Weil er zudem noch gärtenschlank war, wirkte er sehr drahtig, was er auch war. Bürste bekam seine Kraft am eigenen Leibe zu spüren, als er Piep mit einem Floh ärgerte, den er irgendwo im Nest gefunden hatte. Flöhe sind immer ein Problem bei uns Vögeln. Sie hüpfen einfach in unsere Behausungen hinein oder schleichen sich bei der Nahrungssuche an. Dann lassen sie sich, unbemerkt von uns, mit zu unseren Ruheplätzen tragen. Dort angelangt, krabbeln sie einfach unter das Stroh oder die anderen Pflanzenfasern, auf denen wir dann später ruhen. Wenn wir dann darauf eingeschlafen sind, arbeiten sie sich bis zu unserer Haut vor und trinken dann von unserem Blut. Danach juckt es überall und es dauert Stunden, manchmal auch Tage, bis man diese Plage wieder losgeworden ist. Jedenfalls hatte Bürste heimlich Piep einen Floh in die Federn gesetzt. Und dieser hatte den ganzen Morgen damit verbracht, nach ihm zu suchen. Nach vielen Verrenkungen und Fluchen gelang es ihm, den Übeltäter aus seinen Federn zu entfernen. Danach schnappte er sich kurz entschlossen Bürste, hockte sich halb auf ihn und kitzelte ihn mit einer seiner Krallen richtig durch. Bürste liefen dabei voll Lachen die Tränen aus den Augen. Sie kullerten an seinem Schnabel herunter, tropften auf seine Bauchfedern und erst als diese schon richtig nass waren, ließ Piep ihn großmütig wieder los. Die anderen mussten die ganze Zeit über mit offenem Schnabel grinsen. Bürster hatte uns ja auch schon jede Menge Streiche gespielt, wofür er jetzt die Ernte eingefahren hatte. Wir waren alle der Meinung, dass er so etwas wie Pieps Behandlung schon lange verdient hatte. Für seinen Zwillingsbruder galt das Gleiche. Einen Tag später hatte Bürste von dem vielen Lachen solch einen Muskelkater, dass er nur noch gekrümmt herumhüpfen konnte. Er musste sogar die Flugübungen ausfallen lassen. Kralle hielt sich danach eine Weile im Hintergrund. Er schien aus Pieps Verhalten ein wenig Zurückhaltung gelernt zu haben. Die Zwillinge nahmen nach diesem Vorfall auch deutlich aufmerksamer am Unterricht der Eltern teil. Allerdings wussten wir, dass dieses Verhalten nur von kurzer Dauer sein konnte. Wir kannten sie ja. Wenig später sprudelten schon wieder Ideen aus ihrer Quelle der kreativen Verrücktheiten. Sie hänselten mich und ärgerten Federchen. Besonders liebten es die beiden, dem schlafenden Samtbäuchlein Streiche zu spielen. Nicht einmal unsere Mama war vor den Verrücktheiten der Zwillinge geschützt. Eines Tages hatten sie sich unter dem Moos unseres Nestes versteckt und sprangen, als Mama in ihre Nähe kam, plötzlich schreiend und pfeifend darunter hervor. Sie hatte mit so etwas natürlich nicht gerechnet und ließ die für uns besorgte Nahrung vor Schreck auf den Boden fallen. Zur Strafe fiel für die Zwillinge an diesem Abend das Essen aus. Dies sollte ihnen klarmachen, dass es für sie auch nicht so einfach war, Nahrung für uns zu beschaffen. Ich vermutete aber, dass Papa ihnen noch heimlich eine Kleinigkeit zu essen zugesteckt hatte, weil ich sie noch im Dunkeln schmatzen hörte, kurz nachdem er bei ihnen gewesen war, um auch ihnen eine gute Nacht zu wünschen. Außerdem verlangte Mama von ihnen, dass sie am nächsten Tag das Stroh von den dort hineingefallenen Nahrungsmitteln säuberten, damit unser Nest nicht von Ungeziefer heimgesucht werden würde. Federchen hörte, genau wie Samtbäuchlein, den Eltern beim Unterricht immer sehr gewissenhaft zu. Sie verhielt sich meist viel erwachsener als wir Jungs, jedoch traf das nicht immer zu. Vor einer Weile zum Beispiel hatte sie irgendwo in unserem Nest einen kleinen Tannenzapfen entdeckt. Wahrscheinlich war er von unseren Eltern mitgebracht worden, als sie unser Nest bauten, bevor wir unsere Eier verlassen hatten. Sofort nahm sie ihn in ihre Klaue und begann umgehend ihre Federn damit glatt zu streichen. Sie schien mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen zu sein, da sie uns nun fast überall hin mit dem Tannenzapfen verfolgte. Sie wollte uns kämmen, wie sie sagte, womit sie das Glattstreichen der Federn meinte. Wenn sie Piep oder mich kämmen wollte, ließen wir sie gewähren. Die anderen Brüder suchten dagegen schnell das Weite, wenn sie unsere Schwester mit ihrem Zapfenkamm sahen, weil sie Kämmen für unnatürlich hielten. Natürlich fragte auch ich mich, worin der Sinn dabei lag. Was hatte man davon, wenn immer alle Federn in die gleiche Richtung wiesen, wenn sie glänzten und gewaschen waren? Solange die Flugfähigkeit nicht beeinträchtigt wurde, waren und blieben es doch einfach nur Federn. Meine Schwester polierte auch gerne ihre Krallen, um sie richtig zu säubern. Und ich fragte mich dann häufig, wozu, da diese doch sowieso wieder dreckig und stumpf werden. Ich war mir sicher, dass Jungs etwas näher an der Wirklichkeit lebten als Frauen. Wenn wir auch nicht alles verstanden, was Federchen als wichtig betrachtete, so war sie trotzdem unsere Schwester. Sie lächelt oft, vermittelt zwischen uns, wenn es mal nötig wird, und sieht unserer Mama verblüffend ähnlich. Sie ist doch schlauer als wir Jungs, Samtbäuchlein vielleicht ausgenommen. Und weil sie unsere Schwester ist, würde jeder von uns sie bis auf die letzte Feder verteidigen, wenn es nötig wird. Über unseren Papa möchte ich noch erzählen, dass er so viel Respekt vermittelt, dass jeder von uns unmittelbar das machte, was er uns auftrug, und zwar ohne Widerworte. Er ist freundlich, verständnisvoll, war immer zur Stelle, wenn man ihn brauchte, aber er tolerierte keinerlei Unfug. Er unterrichtete uns in einer Vielzahl von Gefahren, die möglicherweise außerhalb der Behausung auf uns lauern könnten. Selbst Bürste und Kralle sahen ein, dass es wichtiger war, hier mit voller Aufmerksamkeit zuzuhören, als herumzublödeln. Papa erklärte uns, wer da was die Geräusche machte, die hin und wieder in unsere Behausung eindrangen. Er wusste, dass das weit entfernte Muhen von einer Kuh herrührte und dass das Quaken dem Maul eines Frosches entsprang. Er lehrte uns auch, dass das Pling-Pling von Regentropfen herrührt. Ich stellte es mir großartig vor, mich bei Regen draußen aufzuhalten, geschützt von einem großen Blatt, unter dem ich einfach nur den Geräuschen zuhören könnte. Zu erleben, wie das Wasser meine Flügel benetzte oder auch wie es mit einem lauten, melodischen Platschen einfach in eine Pfütze tropfte. An diesem Tag erzählte Papa uns von Regenwürmern und dass sie während des Regens aus der Erde emporgekrochen kämen. Dadurch würden sie vor dem eindringenden Wasser entfliehen, um nicht ertrinken zu müssen. Er erklärte uns, dass Regenwürmer keine geeigneten Nahrungsmittel für uns Meisen seien. Wir bekämen davon schlimmen Durchfall, starke Bauchschmerzen. Uns wäre tagelang schlecht und wir würden ganz kraftlos werden. Frau Platsch dagegen hätte mit Regenwürmern keinerlei Probleme. Sie besäße anscheinend einen Magen wie ein Steinbecken und könne daher einfach alles essen. Regenwürmer zum Beispiel seien eines ihrer Leibgerichte. Uns fehlte zwar ein derart robuster Magen, aber zum Ausgleich hatten wir Mamas weitreichende Erfahrungen. Niemals erkrankte einer von uns oder wurde von Übelkeit befallen, weil sie sich bei der Nahrungsmittelauswahl geirrt hätte. Mama war nicht nur schlau, sie war auch sehr warmherzig. War mal jemand von uns verletzt, hielt sie immer einen tröstenden Piep für ihn bereit. Oder hatte einer von uns mal irgendwas nicht verstanden, fand sie immer einen Weg, um es verständlich zu erklären. Sie konnte jedoch auch sehr bestimmend und energisch sein. Machten wir beispielsweise eine Moosschlacht und stellten danach den ursprünglichen Zustand des Nestes nicht wieder her, konnte es passieren, dass man ein paar saure Ameisen oder noch ekligeres zu essen bekam. Schlimmstenfalls erzählte sie uns keine gute Nachtgeschichte. Und ich kann wirklich nicht sagen, wer von unseren Eltern bessere Geschichten erzählte. Sie machten es beide ganz toll. Es gab nichts Schöneres, als sich abends ins weiche Moos zu kuscheln und dabei ihren beruhigenden Stimmen zu lauschen. Wenn ich dann von der Geschichte eingefangen wurde und mit ihr sanft dahinschwebte, erschuf meine Fantasie im Geiste die passenden Bilder dazu. Geschichten waren mir sehr wichtig. Doch es genügte mir auch, den anderen einfach bei ihrem Treiben zuzusehen. Ich mochte es, ihren Gesprächen zu folgen, um später in Ruhe oder mit Piep darüber nachzudenken. Piep war unter meinen Geschwistern etwas Besonderes für mich. Möglicherweise verband ihn und mich ein spezielles Band, da wir als Letzte aus unseren Eiern geschlüpft waren. Wir hockten oft zusammen, redeten über dies und jenes, oder malten uns in den buntesten Farben aus, was uns später außerhalb der Behausung erwarten würde. Oft teilten wir sogar die gleichen Empfindungen. Er schaffte es, alles in allgemeinverständlichen Worten auszudrücken und hatte häufig gute Ideen zur Lösung von Problemen. Ich aß auch gerne all die unterschiedlichen Nahrungsmittel, die unsere Eltern in riesigen Mengen zu uns brachten. Sie boten mir die Möglichkeit, mich quer durch das Angebot zu essen und dessen unterschiedliche Geschmäcker zu erfahren. Wenn wir endlich draußen umherfliegen würden, könnte ich sehen, wo die ganzen Nahrungsmittel wuchsen. Auch darauf freute ich mich. Durch die Flugübungen waren unsere Flügelmuskulatur sowie die Schwanzfedern kräftig genug geworden, um uns damit etwas länger in der Luft zu halten. Auch die Koordination beim Fliegen gelang uns immer besser. Mama und Papa kamen immer seltener ins Nest hinein. Sie flogen in der Regel nur noch bis zum Einflugsloch, wo sie uns die Nahrung in die Schnäbel übergaben. Nach dem Essen blieben wir häufig noch dort hocken, um schon mal kleinere Eindrücke von außerhalb zu erhaschen. So vergingen die Tage in unserer Behausung.
Kapitel 7 – Das Ende. Während wir immer begieriger darauf warteten, die Welt außerhalb der Behausung kennenzulernen, hörten wir unsere Eltern plötzlich draußen laut und aufgeregt piepen. Unmittelbar danach kamen sie in hohem Tempo abgehetzt zu uns in die Behausung hineingestürzt. Wenige Augenblicke später begann die Erde zu erzittern. Ein heftiger Stoß erfasste unsere Behausung und alles wackelte im Inneren. Ich musste an Vulkanausbrüche denken, von denen uns die Eltern erzählt hatten. Laute Schnüffel sowie Kratzgeräusche waren von draußen zu hören. Urplötzlich verschwand das Licht. Ich konnte Piep neben mir nur noch sehr undeutlich erkennen. Der Himmel hinter dem Ausflugloch verschwand mit einem Mal. Stattdessen sah ich nur einen bernsteinfarbenen Kreis mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Es war ein Auge. Es musste ein Auge sein. Und es war riesig. Und es schaute zu uns hinein. Ich versuchte verzweifelt nicht zu piepen, um es nicht auf uns zu lenken. Meine Gedanken überschlugen sich. War das ein grauenhaftes Monster? Wer hatte denn sonst solch ein riesiges Auge? Waren wir in der Behausung sicher? Konnte es zu uns hereingelangen? Das Ding, dem das Auge gehörte, kratzte an den Steinen. Ich hoffte, der Felsen, der uns noch beschützte, hielt stand. Verzweifelt schaute ich zu meinen Eltern. Diese machten mit ihren Flügeln Zeichen, dass wir uns leise verhalten sollten.
Ich glaube, wir waren alle sehr froh darüber, dass sie sich mit uns in der Behausung befanden. So saßen wir eine geraume Weile im Dunkel und verhielten uns mucksmäuschenstill. Es kam mir deutlich länger vor als die Zeit, die ich in meinem Ei verbracht hatte. So warteten wir darauf, dass das, was ich da draußen befand, endlich wieder verschwinden würde. Dass es wieder hell würde. Oder dass unsere Eltern uns einfach nur sagten, dass alles gut wird.
Ein erneutes lautes Poltern ertönte und plötzlich fiel wieder blendend helles Licht in unsere Behausung. Das Auge war wieder verschwunden. Die Erde erzitterte erneut, doch dieses Mal schien das Zittern sich mit den Schnüffelgeräuschen von uns zu entfernen und wir atmeten alle erleichtert aus.
»Um des Eis willen, was war das denn?« fragte ich mit noch zitternder Stimme.
»Das war das Auge von Zuckerschnute. Er ist ein Bär.« Eigentlich sogar ein sehr friedlicher. Aber er ist auch ein großes Schleckermaul. Er sucht überall nach Süßem, wie zum Beispiel nach Honig oder nach Beeren oder sogar nach Blütenpollen. Wir bleiben besser noch eine kleine Weile ruhig hier hocken, damit er sich weit genug entfernt hat, meinte unser Papa.
Zuckerschnute denkt in seinem Zuckerrausch sonst vielleicht noch, wir wären Bienen und walzt alles nieder, da er bei uns Honig vermutet, sagte Mama.
Wenn er im Zuckerrausch überhaupt noch denken kann, fügte sie einen Augenblick später noch hinzu.
Der muss ja riesig groß sein. Das Auge, das hier hineingeschaut hat, war ja mindestens 10-mal größer als meines, sagte ich zu unserem Papa.
Da hast du recht, Blaukäppchen, es ist riesig. Es ist ungefähr 30-mal größer als dein Auge. Zuckerschnutes Gewicht und seine Körpergröße sind noch viel gigantischer. Statt Federn hat er braune, kräftige Haare am Körper. Manchmal muss er sich an Bäumen kratzen, weil es ihn juckt. Dann verliert er immer einige Büschel davon.
Mama ergänzte die Schilderung von Papa. Wenn er dann wieder weiterzieht, kommen direkt Vögel geflogen und nehmen sein Haar mit. Es ist kuschelig warm, kräftig genug zum Bauen und ist zudem auch noch herrlich flauschig weich. Natürlich muss man es zuerst gründlich säubern, da es etwas streng riecht. Das beeindruckte uns. Und Papas Teil der Beschreibung von Zuckerschnute führte dazu, dass die Zwillinge wieder ins hemmungslose Blödeln verfielen. Kralle schrie die ganze Zeit, »Ich bin ein Bär, ich bin ein riesiger Bär«, wobei er sich zu seiner vollen Größe von ganzen 5 Zentimetern aufbaute. Gleichzeitig spreizte er seine Flügel weit auseinander und versuchte dadurch, möglichst gefährlich auszusehen. Bürste flatterte derweil um ihn herum und rief ihm fortwährend zu, »Ich bin eine Biene, ich bin eine Biene. Lass meinen Honig in Ruhe, sonst picke ich dich. Und ich zupfe gleich dein Fell mit aus für mein kuscheliges Bienennest.« Danach brachen sie beide in ein lautes und sich überschlagendes Gezwitscher aus. Darauf folgte ein wildes Rollen über den Boden der Behausung. Als sie sich wieder ein wenig beruhigt hatten, flog Papa nach draußen und prüfte, ob Zuckerschnute noch in der Nähe war. Er kam zurück, hockte sich draußen vor das Ausflugsloch und sagte, dass er nun weit genug weg war. Mama verließ daraufhin ebenfalls die Behausung, und gemeinsam gingen sie wieder auf Nahrungssuche für uns.
Kapitel 8 Die Wurzeln.
Wir verbrachten den restlichen Tag wieder mit Übungen. Immer wenn Mama und Papa uns die Nahrung an das Ausflugsloch brachten, mussten wir ihnen die Namen der Tiere nennen, die wir außerhalb hören konnten. Als es langsam zu dämmern begann, kamen beide zu uns hinein. Jeder hatte etwas Braunes im Schnabel, das ungefähr so groß war wie mein halber Kopf. Es waren 2 Walnusshälften, sagten sie zu uns, die sie unterwegs entdeckt hatten. Sie ließen sie auf den Boden unserer Behausung fallen und wir pickten uns alle begierig ein Stückchen heraus. Während wir genussvoll aßen, erzählten sie uns Geschichten von dem Ort, an dem sie früher gelebt hatten, und davon, wie sie im letzten Jahr dieses Tal fanden. Sie waren mehrere Flugtage von hier entfernt aufgewachsen, ganz weit im Süden. Durch lange Trockenperioden, die dort vorherrschten, waren die Nahrungsmittel für sie immer knapper geworden. Viele der Bewohner dort mussten deshalb Hunger leiden. Unseren Eltern wurde irgendwann klar, dass sie sich einen neuen Lebensraum suchen mussten, um zukünftig überleben zu können. Der Wunsch nach eigenem Nachwuchs, den beide schon damals hatten, machte dies umso notwendiger. So setzten sie sich mit ihrer ganzen Familie zusammen und beschlossen nach langen Diskussionen, ihr Glück in der Fremde zu suchen. Die Familien der beiden waren sehr bodenständig und bewegten sich nur in ihrer gewohnten Umgebung. Sie hatten nichts für Abenteuer übrig und schon gar nichts für Gefahren.
Meine Eltern waren jedoch ganz anders. So nahmen sie alleine und mutig den mühevollen Weg nach Norden auf sich. Tagelang flogen sie durch ausgedehnte Wüstengebiete, in denen es nur sehr wenig Nahrung und noch weniger Wasser zu finden gab. Halb verhungert und verdurstet erreichten sie schließlich die Ausläufer eines Gebirges. Entgegen ihren Hoffnungen war die Region dort immer noch unfruchtbar und sehr trocken. So beschlossen sie, die Berge zu überqueren, um dort einen Ort zu finden, an dem sie leben und ihren Nachwuchs aufziehen konnten. Sie flogen immer höher und höher. Schließlich erreichten sie die Baumgrenze und dann einen hohen, mit Schnee bedeckten Berggipfel. Glücklicherweise unternahmen sie die Reise im Spätsommer, so dass sie nicht auch noch gegen schlechtes Wetter ankämpfen mussten. Trotzdem wurde es nachts sehr kalt und sie mussten sich eng aneinander kuscheln, um in der eisigen Höhenluft nicht zu erfrieren. Tagsüber waren die Sonnenstrahlen jedoch kräftig genug, um sie zu wärmen. Wasser, Nüsse oder eingetrocknete Früchte fanden sie in dieser Gegend in ausreichender Menge. Sie erkannten jedoch, dass auch dieser Platz nicht für sie zum Leben geeignet war. Im Winter wäre es bitter kalt geworden und sowohl Eis als auch Schnee hätten alles bedeckt. Die Ernährung wäre dann für sie nach wie vor zu einem großen Problem geworden. So überflogen sie den schneebedeckten Berggipfel und nach einer Weile sahen sie einen eilig dahinfließenden Bach, dem sie voller Hoffnung folgten. Je weiter sie bergab flogen, desto breiter wurde der Bach. Er verband sich mit einer Vielzahl anderer Rinnsale und wurde zu einem reißenden Fluss. Stetig wurde es wärmer und die Landschaft veränderte sich zusehends. Der Wald färbte sich immer grüner, die Bäume wurden höher und dichter. Farbige Ranken wuchsen von ihnen herab. Blumen bedeckten den Boden wie ein bunter, dichter Teppich. Sträucher bogen sich unter der Last roter Beeren und drohten sogar darunter zu brechen. Sie sahen viele Tiere, und trotzdem gab es Futter in ausreichender Menge für jeden. Der Fluss war mittlerweile breiter geworden und floss dadurch gemächlicher dahin. Er bot jetzt einer ganzen Menge von Fischen einen Lebensraum. Als er sich dann gabelte, folgten sie dem schwächeren Lauf in nordwestliche Richtung. Wenig später mündete dieser in einen See. In einiger Entfernung entdeckten sie im Westen einen riesigen Baum, der sich mit seinen gigantischen Wurzeln an einem Hügel festklammerte. Der Anblick wirkte auf meine Eltern verlockend, und so flogen sie dorthin. Aus der Nähe sahen sie, dass die Wurzeln stellenweise in die Spalten des Felsens hineingewachsen waren und sich mit ihm verbunden hatten. Dadurch war der Hügel von einer Vielzahl kleinerer Höhlen durchzogen. Mehrere der Höhlen waren unbesetzt. In eine davon bauten sie unsere Behausung hinein. Später folgte das Nest, in dem meine Geschwister und ich das Licht der Welt erblickten. Wir Kinder lauschten voller Neugier den Erzählungen unserer Eltern. Wir sahen die von ihnen beschriebenen Plätze in unseren Köpfen vorbeiziehen. Wir konnten die Hitze der Trockengebiete fast spüren, durch die Mama und Papa damals reisten. Uns fröstelte, als wir uns den schneebedeckten Gipfel vorstellten, über den sie geflogen waren. Uns erfasste eine unbestimmte Freude, als sie uns davon erzählten, wie sie das erste Mal unseren Heimbaum erblickt hatten, fast so, als wären wir selbst dabei gewesen. All die Bilder, die unsere Eltern durch ihre Erzählung in meinem Kopf gezeichnet hatten, wurden von meiner Fantasie in den buntesten Farben ausgemalt. Es verlangte mich danach, ebenfalls die Sonne auf meinem Schnabel und den Dreck unter meinen Krallen zu spüren. Ich freute mich darauf, den Fischen beim Schwimmen zuzusehen und endlich den Regen auf meinen Federn zu fühlen. Ich wollte die Welt in ihren ganzen Farben sehen, wollte Gerüche einsaugen und mit meinen Flügeln endlich die Luft des Himmels aufwirbeln. Eine starke innere Unruhe breitete sich in mir aus, und ein Blick auf meine Geschwister zeigte mir, dass es ihnen ähnlich erging. Voller Ungeduld warteten wir auf unseren großen Tag, den Tag des Ausfliegens, der hoffentlich sehr bald anstehen würde. Wegen des nun fehlenden Sonnenlichtes musste dieser jedoch mindestens auf morgen verschoben werden. Oh, aber träumen konnten wir ja davon. Also kuschelten wir uns alle, auch der Papa, in unserem Nest in der Behausung eng zusammen und schliefen ein. Im Schlaf träumten wir von der Welt da draußen, sowie von den Abenteuern, die dort noch auf uns warten würden. Kapitel 9 Auf ewig. Ich wurde wach und sah, wie Mama unserem Papa nach draußen folgte. Es schien ein schöner, sonniger Tag zu werden, und es war Zeit zum Frühstücken. Mein Bauch knurrte bereits mächtig. Meine Geschwister erwachten ebenfalls, aus dem gleichen Grund, wie ich vermutete. Ich blickte auf der Suche nach Essbarem in der Behausung umher und sah die beiden Walnusshälften vom Vorabend, die jedoch leer waren. Wir hatten sie gestern vollkommen leer gepickt, und nicht ein Krümelchen war mehr darin. »Wo blieb nur unser Essen?« fragte ich mich, und die Zwillinge hatten vor Ungeduld angefangen, in der Behausung umherzuflattern. Da hörten wir Mama von draußen rufen. Kommt her, meine Kleinen!« Wir schauten uns unsicher an und rätselten, wohin wir denn kommen sollten. Es war doch Zeit zum Frühstücken. Warum kamen denn Mama oder Papa nicht endlich mit dem Essen zu uns hinein? Oder zum Ausflugsloch? Bürste, der neugierigste von uns allen, flatterte zum Ausflugsloch, unter dem unsere Mama zu hocken schien. Sein Köpfchen beugte sich immer weiter vor, während sein Hals länger und länger wurde. Ich hörte seinen Schnabel auf- und zuklappen, gefolgt von einem genervten Piepen. Dann rief Papa von draußen: »Komm her zu mir!« Ich hörte Bürstes Krallen am Ausflugsloch kratzen und schwupps, war er weg. Ich schaute meine Geschwister erstaunt an und fragte mich, was geschehen war. Kralle flatterte umgehend zum Ausflugsloch, um zu sehen, was sein Bruder da trieb, ohne ihn. Beim Ausflugsloch angelangt, reckte er sich in die Höhe, fast genauso wie gestern Abend bei seiner Darbietung als Bär. Dann begann auch er, seinen Kopf weiter nach draußen zu schieben, hob den Schnabel nach oben, senkte ihn ab und öffnete ihn dabei lautlos. Sein Köpfchen zuckte zurück, schnellte wieder nach vorne, und auch er zog sich mit den Krallen ins Ausflugsloch hinein. Dabei lachte er, und schwupps, war auch er weg. In der Behausung konnten wir vier jetzt hören, wie die Zwillinge draußen johlten und trällerten. Dazwischen erklangen die mahnenden Stimmen unserer Eltern, und ein wenig weiter entfernt hörte man Frau Platsch etwas von »alberne Nestlinge« pfeifen. Offensichtlich plagte Samtbäuchlein der Hunger stark, da er vorwurfsvoll piepend zum Ausflugsloch hüpfte. Er flatterte in die Höhe, sprang hinein und verharrte einen Augenblick. Anscheinend versuchte er, sich einen Überblick zu verschaffen. Da rief ihm Mama von außerhalb zu: »Schau mal, die schöne Nuss, die ist nur für dich. Komm zu mir, du hast bestimmt schon großen Hunger.« Eilends stürzte er sich aus dem Ausflugsloch und flog wohl zu unserer Mama. Federchen, Piep und ich waren uns nun nach kurzer Diskussion darüber einig, dass heute der große Tag des Ausfliegens gekommen war. Ich spürte ein leicht mulmiges Gefühl in der Magengegend. Gleichzeitig durchfluteten mich sowohl Neugier als auch Abenteuerlust. Und mein Bauch forderte von mir, dass ich etwas gegen den Hunger unternehme. Während ich noch so da hockte und mir die verschiedensten Gedanken durch den Kopf blitzten, sagte Federchen, dass sie als nächstes gehen würde. Sie sagte das so, als ob es die normalste Sache der Welt wäre. Erklärend fügte sie an, dass es sie ein wenig beunruhigte, dass die Zwillinge alleine draußen herumtollten. »Wer wüsste schon, was die so alles ohne Aufsicht anstellten?« fragte sie uns. In der letzten Zeit, als unsere Eltern häufiger draußen umhergeflogen waren, konnte sie als Einzige zu den beiden Chaoten durchdringen. Sie schien nur zu vergessen, dass Mama und Papa auch draußen bei den Zwillingen waren. Möglicherweise suchte sie auch nur nach einem triftigen Grund, um ihnen nachzueilen. Oder vielleicht wollte sie ja auch einfach nicht alles zu nah an sich heranlassen, weil sie, so wie wir alle, von ihrem Instinkt gesagt bekam, dass sie nicht mehr hierhin zurückkehren würde. Mit 5 anmutigen Hüpfern war sie beim Ausflugsloch und flatterte hinein. Sie drehte sich noch kurz zu uns um, piepte einmal aufmunternd und verschwand nach draußen. Das war typisch für unsere Schwester. Hatte sie sich zu etwas durchgerungen, gab es für sie keinen Grund mehr für einen weiteren Aufschub. Sie tat, was getan werden musste. Es war nun sehr leer in der Behausung geworden, in der wir zusammen die letzten Wochen verbracht hatten. Nur Piep und ich waren noch übrig geblieben. Ich schaute meinen Bruder an und sah, dass er sich ungefähr die gleichen Gedanken machte wie ich. Er war aber auch um einiges ungeduldiger und spontaner als ich. Immer wieder drehte er seinen Kopf zum Ausflugsloch und schaute mich mit sehnsuchtsvollen Augen an. Ich dachte, dass es nun Zeit für meinen kleinen Bruder werden würde, also sagte ich: »Ich bringe dich zum Ausflugsloch. und du fliegst als erster von uns beiden hinaus. Dann habe ich noch einen letzten Moment alleine, um mich hier drinnen noch einmal richtig umzuschauen. Piep atmete tief ein und wieder aus. Dann rieb er kurz seinen Schnabel an meinem und gemeinsam hüpften wir zum Ausflugsloch. Dort angelangt, flatterte Piep auf die Umrandung, blickte zu mir herab und schaute mich mit einem schwermütigen Blick an. Ein hörbares Rumoren ertönte aus seinem Bauch und er wandte den Kopf nach draußen zu den anderen. Er flatterte etwas mit seinen Flügeln, atmete tief ein und sprang mit seinem obligatorischen Piep ab, wenngleich es sich heute traurig anhörte. Dann war auch er verschwunden. Jetzt war ich alleine in unserer Behausung, ganz alleine. Alles wirkte dumpf und verlassen. Stille umhüllte mich. Die Geräusche, die von außen hereinhallten, erinnerten mich an meine Zeit im Ei. Ich fühlte mich alleine und hatte auch ein wenig Angst. Angst, weil ich nie wieder hierher zurückkäme, wie mir mein Instinkt verriet. Die Zeit, die ich hier verbracht hatte, war fast körperlich zu spüren. Ich holte tief Luft und seufzte laut in die Leere. Ich schaute mich noch einmal ganz genau um und versuchte mir, jede Kleinigkeit einzuprägen. Ich wollte dieses Bild mit jedem Detail festhalten und es für immer in meinem Kopf aufbewahren. Hier waren wir alle zur Welt gekommen. Hier waren wir aufgewachsen und hatten die Liebe unserer Eltern erfahren. Als ich so umherschaute, sah ich hinten in einer Ecke noch ein paar Sachen von uns liegen. Wir waren heute Morgen nicht mehr dazu gekommen, unsere Behausung aufzuräumen. Aber eigentlich spielte das ja auch keine Rolle mehr. Wir hatten sie ja schon fast aufgegeben. Da hinten lag im Moos noch ein kleines Stück einer Eierschale. Wer von uns darin wohl zur Welt gekommen war? Dort lag eine große Feder. War es eine von Mama oder von Papa? An der hinteren Wand lag Federchens Kammzapfen. Hatte sie ihn vergessen oder bewusst liegen gelassen? Mit Sicherheit wollte sie ihn nicht mit unseren Erlebnissen zurücklassen. So hüpfte ich kurz entschlossen darauf zu und nahm ihn in meinen Schnabel. Unser aller Geruch hing überall in der Luft. Plötzlich tauchten Bilder in meinem Kopf auf. Die Bilder der Tage, an denen wir hier zusammen gegessen, gekuschelt, gelacht und auch gelernt hatten. Ich erinnerte mich wieder an Geschichten, die unsere Eltern uns zum Einschlafen erzählt hatten. Die Erinnerungen an den Abend, an dem ich wegen der Jammerei von Omelettgesicht erwachte, tauchten auf. Das war der Abend, an dem Papa mir vor den unheimlichen Geräuschen der Eule die Angst genommen hatte. Die Haut an meinen Krallen begann sich zu kräuseln. Da hörte ich von draußen Mama behutsam zu mir sagen, »Jetzt ist es Zeit, sich zu verabschieden. Komm hinaus, Blaukäppchen, und sag der neuen Welt Hallo. Deine Familie und deine Zukunft warten schon auf dich.« Ich warf noch einen letzten sehnsuchtsvollen Blick in unsere Behausung, atmete letztmalig tief ein und hüpfte mit dem kleinen Kammzapfen im Schnabel direkt zum Ausflugsloch. Ich flatterte hinein und während ich wieder ausatmete, spreizte ich meine Flügel ganz weit auseinander. Ich sprang ab unter dem Gewicht der Erinnerungen. Sie lasteten schwer auf meinen Flügeln, weil ich genau wusste, was ich zurückließ, aber nicht wusste, was ich finden würde. Im Gepäck hatte ich alle meine Erinnerungen, die ich nicht für alle Walnüsse der Welt hergegeben hätte. Hinter meinen Schwanzfedern blieb sowohl die Behausung als auch der Nestling zurück, der ich einmal war. Doch das Bild unserer Kinderstube würde in meinen Herzen bleiben. Auf ewig. So ließ ich meine Vergangenheit hinter mir zurück und flog hinaus in eine ungewisse Welt voller Erwartungen. Und natürlich zu meiner Familie. Ich öffnete meinen Schnabel, während ich spürte, wie die Luft durch meine Feder nach unten gedrückt wurde, und schrie aus vollem Halse, »Zukunft, ich komme!«
Kapitel 10 Alles ist neu. Wegen der gleißenden Helligkeit, die mich nun empfing, musste ich meine Augen für einen kurzen Moment wegdrehen. Ich spürte die wärmende Sonne angenehm auf meinem Kopf. Eine gewaltige Symphonie unzähliger Stimmen und Geräusche machten meine Hörorgane fast taub. Ich roch eine unendliche Anzahl verschiedenster Gerüche. Als ich mich an die Helligkeit gewöhnt hatte und wieder richtig sehen konnte,
erblickte ich in meiner unmittelbaren Nähe den riesigen Baum. Auf dem Hügel, von dem die Eltern uns erzählt hatten. Er wuchs direkt neben dem Ausflugsloch unserer Behausung. Seine riesigen Äste streckten sich weit über eine Wiese, die sich wiederum vom Fuße des Hügels in Richtung Norden ausbreitete. Der Baum war über und über mit großen, fünfkralligen Blättern bedeckt. Ich landete auf einem kahleren Ast, auf dem bereits Samtbäuchlein und Mama hockten. Gerade als ich mich daran festgekrallt hatte, segelte ein riesiges, fünfkralliges, kicherndes Blatt mit Federn an mir vorbei. Bei genauem Hinsehen erkannte ich meine beiden Brüder, Bürste und Kralle. Sie hatten sich jeweils an den gegenüberliegenden Seiten des Blattes mit ihren Schnäbeln festgeklammert. So schwebten sie nach unten auf die Wiese zu, während sie sich mit dem Blatt sanft drehten. Genau so stellte ich es mir vor, wenn Omelettgesicht den Kopf auf ihrem Hals kreisen ließe. Kurz bevor die Zwillinge auf der Wiese aufsetzten, ließen sie das Blatt wieder los. Sie flogen steil nach oben, flatterten vor den Ast, auf dem wir hockten, und krallten sich daran glucksend neben mir fest. Ein paar Äste weiter oben sah ich Federchen, die neben lauter bunten Blüten hockte. Piep und Papa befanden sich ein paar Äste höher, neben einem größeren, braunen, keifenden Vogel. Samtbäuchlein, der meinem Blick gefolgt war, erzählte mir, dass dies Frau Platsch sei. Sie beschwere sich über den Lärm der wilden Zwillinge. Mama, die den Schnabel voll hatte, piepte zu ihr hoch, warum sie sich so aufregen würde. Es gäbe ja auch manche ältere Vögel, die schon in aller Frühe laut herumplärren würden, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob andere noch schliefen oder nicht. Daraufhin plusterte sich Frau Platsch dermaßen auf, dass ich dachte, sie würde Papa angreifen. Doch dann schwang sie sich unter lautem Pfeifen auf einen anderen, nahegelegenen Baum und fing dort sogleich wieder an, Geschichten herauszuflöten. Samtbäuchlein kommentierte trocken: »Jetzt sind die Nachrichten scheinbar beleidigt.« Mama schaute uns an und sagte gelassen: »Wenn Frau Platsch heute Nachmittag mit den letzten brandheißen Neuigkeiten aus dem Papulupertal zu mir kommt, um mir diese zu erzählen, hat sie bestimmt schon wieder vergessen, dass sie eigentlich beleidigt sein wollte. Wahrscheinlich, weil ihr dann die eigenen Nachrichten auf der Zunge brennen.« Als ich in Vaters Erzählungen das erste Mal den Namen unseres Tals gehört hatte, fand ich diesen nicht wirklich beeindruckend. Aber nun, da ich ein Stück davon mit all meinen Sinnen erfasst hatte, fand ich den Namen wunderschön und passend. Er hörte sich jetzt nicht mehr langweilig an, sondern nach einem Versprechen auf viele bunte Abenteuer. Nun fiel mir auf, dass ich immer noch Federchens Kammzapfen im Schnabel hielt, also flog ich zu ihr und den schönen Blüten, um ihn ihr zu geben. Als ich jedoch näher zu ihr herankam, zerstreute sich eine Vielzahl der Blüten ruckartig in alle Himmelsrichtungen. Vor Schreck ließ ich den Kammzapfen fallen. Die Blüten wirbelten jetzt um mich herum, und ich sah, dass es gar keine Blüten waren. Es waren Schmetterlinge, die in einer großen zitronengelben und orangenen Wolke umherschwirrten. Fasziniert hockte ich mich neben Federchen und schaute ihnen ebenfalls zu. »Im Baum«, so sagte sie, »seien überall große Schmetterlingskolonien, die immer sofort erschrocken aufflattern würden, wenn man ihnen zu nahe käme. Während wir den tanzenden Schmetterlingen zuschauten, landete auch schon Piep mit dem Kammzapfen im Schnabel neben uns. Er hatte ihn aufgefangen und wieder zu uns hochgebracht. Federchen zwitscherte überglücklich, da sie ihren geliebten Zapfen wieder hatte. Sie hatte ihn tatsächlich in der Eile vergessen und bedankte sich mit einem Schnäbeln bei uns beiden. Dann landete Papa und sagte: »Kommt, wir suchen uns etwas zu essen. Es ist schon ziemlich spät geworden.« Wir flogen also höher in den Baum, hüpften über einen Ast in das dichtere Blattwerk und fanden dort ausreichend Nahrung. Während ich auf einer besonders dicken Blattlaus herumkaute, fiel mir auf, dass überall im Baum verschiedenste Vögel herumhüpften, die auch hier zu leben schienen. Bienen summten geschäftig durch das Blattwerk. Mücken tanzten im einfallenden Sonnenlicht, und Ameisen zogen in langen Strömen auf und abwärts den Stamm entlang. Federchen hatte anscheinend schon etwas gegessen und kämmte sich nun ausgiebig ihre Federn mit dem Kammzapfen. Fortwährend murmelte sie währenddessen: »Dieser Wind, eine Katastrophe! Meine Federn! Was sollen die anderen Vögel nur von mir denken?« Ich hatte das Gefühl, dass mir etwas Wesentliches entgangen war, denn ich hatte absolut keine Ahnung, wovon sie gerade eigentlich sprach. Warum sollten die anderen Vögel von ihr etwas denken? Sie kannten uns doch gar nicht. Der Rest unserer Familie kam angeflogen und nahm neben uns Platz. Als ich mich umdrehte, erkannte ich das runde, kleine Loch, hinter dem wir unsere Kindheit verbracht hatten. Es schien direkt in den Felsen hineinzureichen, auf dem dieser gigantische Baum seine enormen Wurzeln geschlagen hatte. Unter dem freien Himmel, mit all dem Leben um mich herum, kam mir meine Kinderstube rückblickend beengt und unscheinbar vor. Anders als ich gedacht hatte, verlangte es mich zurzeit nicht danach, dorthin zurückzukehren. Lieber sog ich das Leben um mich herum mit all meinen Sinnen auf. Ich wendete ohne Bedauern meinen Blick von dem Ort ab, an dem wir aufgewachsen waren. An der Art, wie sich meine Geschwister umsahen, merkte ich, dass sie ähnlich empfanden und auch sie sich außerhalb unserer Behausung wohlfühlten, im Papolupertal. Mein Blick folgte dem Ameisenstrom den Stamm des Baumes herab. Unten stieß er auf ein Wurzelgebirge und daran angrenzend auf saftiges, grünes Gras. Ich schaute weiter Richtung Nordosten und entdeckte erneut Bäume, eine große Wiese, kleine Hügel, die mit Sträuchern bewachsen waren. Dahinter sah ich ein Stück eines tiefblau schimmernden Gewässers, das ich schon bald entdecken wollte. Papa sagte, dass dies der Regenbogensee wäre. Dunst stieg darüber auf und verschleierte den klaren Blick auf ein dahinter aufragendes, riesiges, langgezogenes Felsmassiv. Dann wandte ich meinen Blick nach Norden und folgte dem großen Fluss, der anscheinend dem See entsprang. Er bewegte sich durch sumpfiges Grasland, vereinigte sich mit anderen Flüssen, wurde dann immer breiter und entschwand schließlich in weiter Ferne meinem Blick. Ein zweiter Fluss bahnte sich ebenfalls seinen Weg nach Norden. Dieser lag in westlicher Richtung und hatte dem Tal den Namen gegeben. Er wurde Papolupa genannt und entsprang irgendwo im Süden. Viel später traf ich einmal einen Albatros namens Salbaba. Er war ziemlich weit gereist und verriet mir, dass es weiter nördlich eine unermesslich große Wasserfläche gäbe. Wenn man diese überflöge, wozu man viele Tage benötige, käme man schließlich zu ewigem Eis. Ich erinnere mich noch, dass ich damals daran dachte, dass ich das eines Tages vielleicht auch mal zu sehen bekäme. Im Westen, unmittelbar hinter dem Papolupa, stiegen steile Berge empor. Sie waren so hoch, dass sie mit dem Himmel zu verschmelzen schienen. Dies war das Wolkenschnabelgebirge. Die einzelnen Berge erinnerten mich wirklich an riesige Schnäbel, die in den Himmel zu picken schienen. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie es da oben aussehe und ob dort überhaupt Leben möglich wäre. Fröstelnd wandte ich mich schnell nach Süden ab. Ich erkannte den Fluss, der meine Eltern in dieses Tal geführt hatte. Dieser wurde Tapapota genannt und er mündete in den Regenbogensee. Ich sah den südöstlichen Teil des langgezogenen Felsmassives, welches im Norden im Dunst verschwand. Über dessen obere Kante ergoss sich ein riesiger Wasserfall und stürzte in unbekannte Tiefen hinab. Das Vibrieren der gewaltigen Wassermassen wurde durch die Erde sogar schwach bis zu unserem Heimbaum übertragen. Vom Fuße des Wasserfalls stieben Wolken kleinster Tröpfchen hoch in die Luft und wehten sowohl nach Norden als auch über Teile des Sees. Ich konnte nicht genau erkennen, wo der Wasserfall aufhörte und wo der See begann, aber ich erkannte einen gewaltigen Regenbogen, der in unzähligen Farben schillerte und sich über das gesamte Szenarium spannte. Seitlich des herabtosenden Wassers ragten riesige grüne Pflanzen schemenhaft aus dem Nebel empor. Ich war überwältigt von der Größe und der Schönheit unseres Papolupertals. Mama und Papa hatten wirklich den besten Platz zum Leben für uns gefunden. Als Mama von Nahrung sprach, fiel uns allen auf, dass unsere Bäuche bereits rumorten. Wir hatten die Zeit ganz vergessen. So hüpften wir tiefer in das Geäst, hockten uns auf einen breiten, starken Ast und schlugen uns den Bauch mit Mücken voll, die dort umhertanzten. Mein Papa sagte, wir erinnerten ihn an Frösche, weil diese auch nach Mücken schnappten. Wir Kinder nickten, aber keiner von uns hatte schon einen Frosch gesehen, obwohl Papa uns das ein oder andere Mal von ihnen erzählt hatte. Die Zwillinge langweilte es, die Mücken einfach nur auf einem Ast hocken zu verspeisen. Sie stiegen in die Luft auf und begannen mit einer Vorführung. Einer von ihnen stürzte sich mit geöffnetem Schnabel herab, fing dabei eine oder zwei Mücken, und der andere Zwilling nahm sie ihm unter den wildesten Flugmanövern wieder ab. Bei ihrer schnellen Verfolgungsjagd wechselten die Mücken immer wieder den Besitzer. Ihr Spiel wirkte ein wenig merkwürdig, denn es flogen mehrere hundert Mücken um die beiden, die sie mit Leichtigkeit hätten fangen können. Sandbäuchlein hatte es sich mit einem dicken grünen Käfer am Stamm bequem gemacht und verfolgte die Darbietung der Zwillinge mit entsprechenden Kommentaren zu den gebotenen, wagemutigen Flugmanövern. Wir anderen drei hockten etwas näher am Geschehen und hatten dadurch eine hervorragende Aussicht auf die sportlichen Kapriolen der beiden. Dabei drangen die schmatzenden Kommentare Sandbäuchleins an unsere Ohren. Als ich mich umschaute, bemerkte ich, dass mehrere andere Vögel auf den umgebenden Ästen Platz genommen hatten. Sie verfolgten ebenfalls das Spektakel der Zwillinge und kommentierten es, begleitet von anfeuernden Pfeifgeräuschen. Kapitel 11: Blattsegeln ist federleicht. Als Bürste und Kralle ganz außer Atem wieder bei uns in der Nähe landeten, die Schnäbel weit geöffnet, um wieder ausreichend Luft zu bekommen, pfiffen alle Zuschauer anerkennend. Die Zwillinge knickten lachend mit ihren Beinen vor ihrem Publikum ein, um sich bei ihnen für das Pfeifkonzert zu bedanken. Dann kam eine Kohlmeise auf Kralle zugeflogen, hockte sich direkt vor ihn hin und sagte: »Das war ja eine tolle Vorführung, aber das, was ihr mit dem Blatt heute Morgen gemacht habt, war einfach sensationell. Wir haben uns alle gefragt, ob ihr uns das wohl beibringen könntet?« Die beiden platzten förmlich vor Stolz. Sie begannen darüber zu fachsimpeln, welche Größe oder Farbe das Blatt denn haben müsse, ob es günstiger wäre, von weiter oben oder von weiter unten abzuspringen. Ich bemerkte, dass sich die umliegenden Äste mit immer mehr Zuhörern füllten. Es herrschte ein richtiges Gedränge. Sogar die große, braune Gestalt von Frau Platsch konnte ich dort erkennen. Bürste verkündete im Ton eines gestandenen Trainers: »Jeder, der mitmachen will, sucht sich wenigstens einen Partner und ein Blatt. Dieses sollte von kräftiger grüner Farbe sein und über eine ausreichende Größe verfügen. Damit treffen wir uns auf dem dicken Ast dort oben wieder.« Er deutete mit einem Flügel nach oben in den Baum. Alle gefiederten Zuschauer beeilten sich, in den Baum zu fliegen, um dort nach den geeigneten Blättern zu suchen. Es begann eine rege Diskussion, wer mit wem eine Flugpartnerschaft eingehen wollte. Ich sah, dass meine Eltern bereits mit zwei Kohlmeisen eine Gruppe gebildet hatten. Wir vier wollten es ihnen gleich tun. Bürste und Kralle mussten natürlich alleine fliegen, um allen genau zu demonstrieren, wie Blattgleiten richtig gemacht wurde. Ich hörte, wie Kralle auf Frau Platsch einredete. Sie könne unmöglich alleine mit einem Rotkehlchen diesen Flug machen, da die Gewichtsverteilung doch zu unterschiedlich sei. Frau Platsch schaute daraufhin mal wieder etwas gekränkt aus. Ihre Figur sei für ihr Alter eindeutig überdurchschnittlich, sagte sie an die beiden gewandt, und sie sei auch keinesfalls zu schwer. Niemand hatte behauptet, dass sie zu schwer sei, und keiner hatte etwas über ihr Alter oder ihre Figur mit einem Zwitschern erwähnt. Ehrlich gesagt interessierte sich auch niemand von uns für ihr Aussehen. Es ging nur um die Gewichtsverteilung. Also darum, dass das arme Rotkehlchen nicht einfach von ihr mit in die Tiefe gezogen würde. Ich habe bis heute keine Ahnung, was manche Frauen mit solchen Anklagen eigentlich erreichen wollen. Meine Brüder und ich hatten auch Federchen schon mal anlügen müssen. Natürlich waren es sogenannte Notlügen. Wir haben gelogen, um nicht in Erklärungsnot zu kommen. Immer wenn Federchen mich fragte, ob ich ihre Federn unordentlich fände, sagte ich nein. Hätte ich ihre Frage bejaht, hätte ich mir ihre Federweisheiten anhören und sie womöglich dazu noch gründlich kämmen müssen. Jedenfalls beschwichtigte Kralle Frau Platsch, indem er ihr erklärte, dass sie viel eleganter wirken würde, wenn sie in der Mitte des Blattes Platz nähme. Fünf andere Vögel könnten sich dann an den Enden festklammern, um mit ihr elegant auf den Boden herabzuschweben. Frau Platsch teilte Kralle nach sorgfältiger Abwägung mit, dass sie diese Lösung für halbwegs akzeptabel halte. Sie sei so jedenfalls besser in der Lage, die Korrektheit der Flugformation genau zu überwachen. Man wüsste ja schließlich, wie nachlässig manche der Luftbewohner seien. Alle umgebenden Vögel rollten mit ihren Augen. Aber niemand wollte ihre Äußerung kommentieren, da man ja noch irgendwann an diesem Tage in der Luft zu gleiten gedachte. Nachdem diese und andere Unklarheiten beseitigt waren, trafen sich alle anwesenden, flugfähigen Teilnehmer auf dem von den Zwillingen auserwählten Ast. Als alle sich dort eingefunden hatten, klemmte sich Kralle eine Seite seines Blattes in den Schnabel und Bürste hielt sich auf der gegenüberliegenden Seite mit seinem Schnabel fest. Nun hüpften sie gemeinsam den Ast entlang und sprangen an dessen Ende ohne zu zögern in die Tiefe. Sodann flatterten beide in die jeweils gegenüberliegende Richtung, damit sich das Blatt richtig spannte. Während sie langsam absanken, richteten sie ihre Schwanzfedern so aus, dass das Blatt sich zu drehen begann. Unter anerkennenden Pfiffen ging es weiter hinab in die Tiefe. Fast auf dem Boden angelangt, stiegen sie dann wie zwei kleine Blitze wieder zu uns auf. Die beiden landeten wieder auf dem Ast unter den lauten und begeisterten Pfiffen der Zuschauer. Die Zwillinge waren deshalb ein wenig verlegen und um von sich abzulenken, überprüften sie die Zusammensetzungen der Blattseglerteams sowie deren Blätter. Ein paar der Gruppen wurden daraufhin noch einmal anders zusammengesetzt und einige wenige Blätter noch auf die Schnelle ausgetauscht. Im Anschluss begaben sich meine Eltern in Begleitung zweier Kohlmeisen zum Ende des Astes, nahmen wie gezeigt Aufstellung und hüpften hinunter. Sie begannen etwas zu trudeln, aber Bürste und Kralle halfen ihnen dabei, ihren Flug zu stabilisieren. Die beiden flogen anfänglich nebenher und gaben ihnen dabei einige Tipps. Zum Beispiel sollten sie das Blatt mehr spannen oder die Schwanzfedern synchron in eine Richtung halten. Als die beiden Kohlmeisen und meine Eltern diese Ratschläge umgesetzt hatten, begann sich auch ihr Blatt drehend statt trudelnd nach unten zu bewegen. Von oben sah es für mich so aus, als würde sich eine große grüne Margerite mit gelb-blauen Blütenblättern drehend in Richtung Boden bewegen. Als sie schon fast unten angekommen waren, begab sich die ganze Gruppe zwitschernd wieder nach oben. Bürste und Kralle hatten unterdessen schon die nächsten Blattsegler auf den Weg hinabgeschickt. Nach einer Weile sah man überall Blätter, die von Vogelschnäbeln festgehalten wurden und sich drehend nach unten bewegten. Die gesamte Luft schien nur noch von ihnen erfüllt. Als wir vier verbliebenen Geschwister auf dem Weg nach unten waren, kam ein Blatt mit einem großen braunen Vogel, welcher in der Mitte hockte, an uns vorbeigetrudelt. Es war Frau Platsch, die anderen Gruppenmitglieder anwies, sie sollten das Blatt straffer halten und die Schwanzfedern gefälligst in korrekter Position ausrichten. Ihre plärrenden Anweisungen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Amsel sehr viel Vergnügen beim Blattgleiten empfand. Als Bürste und Kralle einmal nicht mit anderen Blattgleitern unterwegs waren, bildeten wir Geschwister eine eigene Gruppe. Fünf von uns hielten das Blatt mit ihren Schnäbeln gespannt und einer hockte sich in die Mitte. Mal war es Federchen, ein anderes Mal Samtbäuchlein. Als einmal unser Nestling Piep oben auf dem Blatt hockte und vor Vergnügen laut piepend seinem Namen alle Ehre machte, überholten wir Frau Platsch mit ihrer Gruppe. Die Amsel regte sich extrem auf, weil sie unbedingt schneller sein wollte als unsere Gruppe und begann auf der Blattmitte herumzuhüpfen. Da sie aber deutlich schwerer war als die Vögel, die das Blatt festhielten, sackte sie in der Blattmitte nach unten durch. Die anderen ihrer Gruppe wurden durch ihr Gewicht am oberen Blattrand zusammengezogen, sodass sie sich nun in einer Art grünem Sack befand. Vor lauter Schreck flatterte ihre Gruppe daraufhin davon, und der grüne Sack fiel mit ihr alleine trudelnd auf die Erde zu. Wir alle rasten zu ihr hin, bekamen den Rand ihres Blattes zu fassen, wodurch es sich umgehend ausrollte. Eine völlig verwirrte, laut kreischende Frau Platsch fiel heraus und landete sanft in einer schlammigen Pfütze. Sogleich hüpfte sie dort hinaus und bezichtigte alle der Unfähigkeit, obwohl wir ihr doch nur geholfen hatten. Sie plärrte nach ihrer Gruppe, aber keiner meldete sich. Dies lag wahrscheinlich daran, dass sie jetzt zur Hälfte mit schwarzem Schlamm aus der Pfütze beschmiert war und keiner sich den Rest des Nachmittags von der Amsel belehren lassen wollte. Wir verspürten auch keine besondere Lust, uns ihr Gejammer weiter anzuhören, und so suchten wir uns ein anderes Blatt. Wir begaben uns wieder nach oben und flogen erneut. Etwas später sah ich, dass Frau Platsch sich der Gruppe meiner Eltern mit den zwei Kohlmeisen angeschlossen hatte. Als es dämmerte, war die Begeisterung bei vielen Vögeln noch ungebrochen. Die Anzahl der Blattgleiter schien sogar noch etwas angewachsen zu sein. Allmählich bekamen jedoch alle Hunger, und die erste Gruppe stellte das Fliegen ein, um etwas zu essen. Nach kürzester Zeit wurden alle anderen davon angesteckt. Langsam versiegte der Strom der herabfallenden Blätter, und schließlich beendeten die letzten Vögel ihren Gleitflug nach unten. Sowohl die Pfiffe als auch das Gelächter verstummten, und an deren Stelle trat ein anderes Geräusch. Überall aus dem Blätterdickicht war das Klappern unzähliger Schnäbel zu hören. Die Blattsportler sowie die Zuschauer aßen jetzt zu Abend. Im Anschluss tauschte man sich in unzähligen Gesprächen über die morgigen Wetteraussichten, Blätter, Mannschaften sowie Auf- und Abwinde aus. Als kaum noch genügend Licht zum Sehen vorhanden war, suchte jeder sich seinen Platz für die Nacht. Unser Papa hatte für uns eine breite Astgabelung zum Schlafen ausgesucht. Sie wurde von Zweigen mit tief dunkelgrünen Blättern überdacht. Manchmal bewegte der Wind die Blätter sanft hin und her, dann konnte ich einige Sterne am Himmel erkennen. Die Sonne war vermutlich schlafen gegangen, um am morgigen Tag wieder für uns alle zu leuchten und um uns zu wärmen. Wir hockten alle nebeneinander und schliefen vor Erschöpfung umgehend ein. Wegen der Stille, die uns umgab, hätte man denken können, alle Vögel seien aus der näheren Umgebung verschwunden. Kein Piepen und kein Flattern ertönten in dieser Nacht. Die hier wohnenden nachtaktiven Bewohner sollten später noch lange von dieser ungewohnten Ruhe erzählen. Es war merkwürdig für uns, die erste Nacht draußen zu schlafen. Um uns herum gab es so viele fremde Geräusche. Der Wind, der leise durch die Zweige strich, ein Tier, das raschelnd auf dem Boden wühlte, ein Ast, der plötzlich brach, ein Stein, der irgendwo nach unten rollte, oder einfach nur ein Nachtfalter, der um uns herum schwirrte. Diese Geräusche hatten in ihrer Gleichmäßigkeit aber auch eine beruhigende Wirkung auf uns. Dazu kam noch die wunderbare, würzige Luft, die den etwas abgestandenen Geruch unserer Behausung um Längen schlug. Kapitel 12: Schnabel der Ehre. Geweckt wurde ich von etwas, das über meinen Schnabel krabbelte. Ich nahm meinen Flügel von den Augen und sah eine kleine, grüne Spinne. Sie hatte sich aus dem Geäst über mir mit einem dünnen Faden geradewegs auf meinen Schnabel abgeseilt. Schnell öffnete und schloss ich meinen Schnabel wieder. Dann hatte ich eine Kleinigkeit gefrühstückt. Wie gewohnt durchströmte mich nach dem Spinnenfrühstück ein zuversichtliches Gefühl. Mama sagt ja auch immer, dass wir Meisen dadurch mutiger würden. Ein Rundblick zeigte mir, dass meine Familie noch schlief. So hüpfte ich vorsichtig aus unserem Nachtlager zum Ende des Astes und von dort aus ließ ich meinen Blick in die Umgebung schweifen. Es war noch nirgendwo viel Bewegung zu erkennen. Hier in der Nähe des Baumes schienen jedenfalls noch alle fest zu schlafen. Ich schaute nach unten und sah die fleißigen Ameisen bereits den Stamm entlang ziehen. Sie bewegten sich nach oben zur Spitze des Baumes und nach unten in Richtung der Wurzeln, in das dort herrschende grünliche Halbdunkel. Die Spitze des Baumes hatte ich schon gestern während des Blattsegelns kennengelernt. Den Boden jedoch noch nicht, da ich immer wieder eilig nach oben geflogen war, um möglichst schnell wieder hinabsegeln zu können. Somit gab es nun in meinen Augen nur eine Richtung, in die ich fliegen wollte. Richtung Wurzeln. Ich streckte also meine Flügel aus, hüpfte vom Zweig und ging sogleich in einen gleitenden Sinkflug über. Den Blick hielt ich dabei fest auf die herabkrabbelnde Ameisenkolonie gerichtet. Aus dem rechten Augenwinkel nahm ich einen Schatten wahr. Der Schatten machte Piep und sagte: »Guten Morgen, Blaukäppchen, hast du gut geschlafen? So ohne Nest, meine ich.« Es war mein Bruder Piep. Wir krallten uns am Stamm fest und redeten ein wenig miteinander. Über das Schlafen außerhalb der Behausung, über die morgendlichen Geräusche sowie über das Blattgleiten. Ich erzählte ihm gerade, dass ich mir ansehen wollte, wohin die Ameisen so geschäftig liefen. Da ertönte über uns erneut ein Piepen. Diesmal war es Federchen, die sich ebenfalls neben uns in den Stamm krallte und sagte: »Guten Morgen, ihr beiden. Wohin wollt ihr denn schon so früh? Habt ihr etwas dagegen, wenn ich mit euch komme? Alle anderen schlafen ja noch.« »Natürlich haben wir nichts dagegen. Wir wollen mal schauen, wohin diese Ameisen so geschäftig krabbeln«, entgegnete ich. Darauf lösten wir unsere Krallen vom Baumstamm und glitten zu dritt auf den Boden zu. Unten angekommen, landeten wir auf einem Gebirge aus dicken Wurzeln. Sie türmten sich in wirren Verrenkungen hoch um den Stamm herum auf. In meinem Kopf formte sich bei deren Betrachtung das Bild von riesigen, dicken, langen und ineinander verschlungenen Würmern. Wir entdeckten, dass es hier unten im Dämmerlicht jede Menge Nahrung gab – Käfer, Mücken, Blattläuse sowie dicke rote Beeren. Die Beeren weckten unser besonderes Interesse. Neben der Wurzel, auf der wir hockten, erhob sich eine weitere in die Höhe. Sie war dick, verschlungen und bräunlich gefärbt. Ameisen zogen wie kleine Bäche darüber. Am Fuß der Wurzel, auf der braunen Erde, wuchsen grünblätterige Pflanzen. Im oberen Teil der Pflanzen hatten sich prachtvolle rote Beeren gebildet, die diese mit ihrem Gewicht nach unten drückten. Sie schienen nur auf uns zu warten, und die Ameisen mieden deren Nähe. Sie wussten nicht, was gut war. Bei genauerer Betrachtung bemerkte ich, wie sich in meinem Schnabel Flüssigkeit sammelte. Nach einem kurzen Seitenblick auf meine Geschwister sah ich, dass es ihnen auch nicht anders erging, da auch sie häufiger schluckten. Federchen, die im Unterricht besser aufgepasst hatte als wir, sagte zu uns, »Das sind Walderdbeeren, und die scheinen reif zu sein. Lasst sie uns mal probieren, die sehen wirklich sehr lecker aus.« Gemeinsam hüpften wir von unserer Wurzel und auf die Beeren zu. Als wir mit unseren Krallen über die braune Erde hüpften,